Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Herzlich willkommen in unserem kleinen Heartbreak Hotel und ich möchte heute mal einsteigen mit einem Zitat aus meiner Lieblingskinderserie Alf, der da sagte: Elvis war ein brillanter Schauspieler. Er kann einfach jeden spielen, vom singenden Rennfahrer bis hin zum singenden Tiefseetaucher. Und deshalb kümmern wir uns heute einmal um ein für uns eher untypisches Thema, nämlich Elvis Presley und die Schauspielerei. Und weil Dave und ich davon einfach gar keine Ahnung haben, haben wir uns eine wundervolle Gästin heute eingeladen. Und an die würde ich gerne auch direkt einmal übergeben, denn wie Ace Hood schon gesagt hat, Mama ain't raised no fool. Die Frau stellt man immer zuerst vor, danach darf Davy dann plappern, bis der Arzt kommt. Wen haben wir denn heute da?
Hallo, mein Name ist Nora. Und ich mache immer Scherze, dass ich der ungefähr größte noch lebende Elvis-Fan bin des Erdenrundes. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das ist einfach so, der wohnt bei mir, bitte sagt's nicht weiter. Und ich bin
das,
ab und
das
zu,
klingt gut.
Ich weiß nicht wie oft, ein paar Mal schon bei den Bewegtbild-Banausen zu Gast gewesen. Ich glaube 4 oder 5 Mal, ich weiß es nicht. Und wenn ich mich recht erinnere, war ich auch die erste Gästin.
Warst du?
Vor 812 Jahren.
Ja, 13.
Vor 13 Jahren wirklich?
Nein. 813.
Ach so, okay.
Nee, wann haben die angefangen? Wann ging es denn los? 2019, glaube ich, oder?
Ja, dieses Jahr am 11.06. ist 7-jähriges Banausenjubiläum.
Ach du meine Nase, das ist krass.
Oder ja. Am 10.06., bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas rund um meinen ersten Hochzeitstag.
Ah, daher die Verbindung im Gehirn, stark.
Ja, aber den werde ich bald archivieren, wenn das fertig ist. Deswegen kann ich mir es dann nicht mehr merken.
Okay.
Noch funktioniert's.
Alright. Und ich muss gleich sagen, ich bin überhaupt nicht professionelle Elvis-Auskennerin, sondern nur emotionale Elvis-Auskennerin. Ich trenne den Künstler vom Werk. Ich weiß, dass da sehr viele problematische Dinge passiert sind in seinem Leben. Und ich weiß nie ganz genaue Daten und ich weiß nie ganz genaue Namen, aber ich weiß alles.
Das ist super.
Das ist
wir glänzen auch mit gefährlichem Halbwissen, okay, in der Regel. Ein paar Sachen haben wir recherchiert, ein paar Sachen geben wir trotzdem falsch wieder. Und ich hoffe ja, dass unser Podcast auch ein bisschen dadurch hervorsticht, dass Emotionalität da auch eine große Rolle spielt. Mhm. Ja, letztendlich machen wir es ja auch. Wir machen das nicht, weil wir damit irgendwie Millionäre werden,
ja,
sondern wir bedienen hier oft Nischen. Man kann jetzt bestimmt nicht bei Elvis Presley von einer Nische sprechen, aber wir machen ja, halt Themen, worauf wir Bock haben und wir hatten definitiv hierauf Bock und eben auch auf dich Bock, Nora, weil, danke für den Einstieg, Dennis, weil immer, wenn ich dann auch irgendwie Elvis sehe, Elvis lese, Film von Elvis in der Hand halte, dann muss ich im nächsten Schritt auch tatsächlich immer an dich denken.
Das ist schön.
Und
gute,
stell mir die Frage, hat Nora diesen Film auch schon gesehen? Wahrscheinlich. Ja, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen zu quatschen.
Mhm.
Mich hat immer interessiert, wie kam es denn dazu? Wie kamst du zu Elvis?
Boah, das weiß ich wirklich gar nicht. Also man würde natürlich jetzt gerne vielleicht so eine romantische Geschichte hören im Sinne von, keine Ahnung, meine Oma hat immer beim Kochen in der Küche Elvis gehört. Und das ist meine nostalgische. Aber so ist es gar nicht. Es ist einfach passiert.
Okay.
Und irgendwann war dann meine ganze Wohnung voll mit Elvis und allen Bildern und irgendwann bin ich ungefähr 48 Mal zu dieser Estrell Impersonator-Show gegangen. Es ist einfach passiert und nie wieder gegangen.
Gibt's die eigentlich noch? Diese?
Ja,
ach,
ja,
geil.
Ja, ja. Die gehen richtig auf Tour sogar, europaweit. Und das ist ja aber trotzdem auch ein Elvis Impersonator, der auch trotzdem noch in Vegas auftritt. Mhm. Also es ist wirklich High-Class Entertainment. Ja, man will das immer gerne so ein bisschen belächeln, diese Show im Estrell hier in Neukölln. Aber es ist wirklich, wirklich gut, weil die Musikerinnen das auch alle live machen. Es ist wirklich eine geile Show.
Ja, ich frage auch deshalb, weil ich halt in letzter Zeit eher zufällig ein paar Mal in der Nähe vom Estrell war.
Mhm.
Ja, und die haben das ja ordentlich ausgebaut. Ja, ist, glaube ich, auch nicht ganz fertig. Deswegen, ja, ich habe da keine Ahnung, was da im Moment überhaupt stattfindet. Hab nur wahrgenommen, okay, krass, nochmal richtig modernisiert worden, das Teil.
Mhm.
Cool. Okay, aber seit der Jugendzeit oder eher im Erwachsenenalter, wann hat Elvis bei dir angeklopft?
Ich glaube so als Teenie wirklich, mit so 16, 17 oder so. als ich dann die Wu-Tang-Phase durch hatte.
Ah, verstehe.
Und mich dann wieder breiter aufgestellt hatte.
Ja, okay. Ja, bei mir war es ja dann der logische Schritt, selber Ort, Memphis, aber mit 3-6 Mafia. Ja, ja, da bin ich dem Rap dann treu geblieben, aber da warst du natürlich.
So drei Häuser weiter.
Ja, und Graceland auf dem intellektuellen Tor Niveau geöffnet. Schon mal weiter. Ja, ich habe ja weiterhin Rap gehört. Du wirst musikalisch schon.
Na, ich habe ja auch nicht aufgehört, Rap zu hören, um Himmels Willen.
Ja, aber eben auch anderes. Ist doch gut. Ich ja nicht. Ja, dafür war ich. Daft Punk kam mal irgendwann an und hat bei mir so gedanklich an die Tür geklopft. Mhm. Ja, aber sonst war ich da mal eingeschränkt. Dennis, du warst auch schon früh auch breiter aufgestellt musikalisch, oder?
Ja, sowohl von den Schultern her als auch musikalisch. Ja.
Sollen das heißen?
Ich habe ja einen ganz komischen Musikwerdegang, habe ich ja schon mal erzählt. Mein Vater hat mir, glaube ich, mit 4 Jahren eine Guns N' Roses CD geschenkt. Dann war ich erstmal Hardrock-Fan. Hab dann Metallica und Iron Maiden und so. Dann kam meine Scooter-Eurodance Bitte reden wir nie wieder darüber Phase. Dann kam mein Cousin, der Hip-Hop-DJ war, und hat den ganzen Stuff reingebracht. Dann kam irgendwann die Emo- und Hardcore-Phase. Das war ganz schlimm.
Mhm.
Und irgendwo
aber Hardcore,
dazwischen.
Hardcore höre ich auch teilweise immer noch gerne.
Ja, da gibt es ja auch schöne Sachen, die so ein bisschen Einflüsse von Hip-Hop haben.
Ja.
Deswegen passt es gut zusammen. Eigentlich. Es ist auch alles davon geblieben. Also ich kann mir das immer noch alles geben. Also selbst diese Eurodance-Scooter-Scheiße, so, da muss halt die Vorzeichen stimmen, dann funktioniert das auch immer noch. Und Elvis Presley ist irgendwie immer so dazwischen mal reingeflogen, weil mein Vater eine relativ gute Plattensammlung hatte, die ich mittlerweile auch hier habe. Und da waren einige Elvis-Platten drin. Die ich aber am präsentesten habe, die immer lief, ist die seine Christmas, keine Ahnung, da sind auch nur 3 Songs drauf, also es muss eine EP sein. Aber die lief relativ oft und die höre ich auch, wenn ich mal die Muße habe, Musik wie ein Connoisseur zu hören, was gar nicht zu mir passt, dann kommt die Weihnachten auch mal auf den Plattenteller. Ist aber jetzt auch schon 3-4 Jahre her, muss ich leider zugeben. Man ist ja dann doch immer so ein Spotify-Song und macht es dann mit seiner JBL-Box. Aber der ist dann irgendwie so als Kind komplett durchgekommen und komme später in der Top 3 noch zu. Ein paar Songs haben sich dann später irgendwie in bestimmten Sachen dazugesellt, sodass irgendwie ist der Mann immer geblieben. Mhm. Auf die eine oder andere Art. Es gibt nur einen Song, der ging bei mir nie rein und den mögen aber sehr, sehr viele andere. Das ist ein wundervoller Remix mal gewesen.
Oh Gott, dieser unsägliche Littlest Conversation. Ich hasse den. Danke.
Den habe ich damals gehört, vielleicht zum Kotzen. Ja.
Der wird richtig entfernt.
Also der
Playlisten.
Ging irgendwie wirklich nie.
Ja, fühle ich sehr. Ja. Dankeschön.
Junkie XL.
Mhm.
Ja, stimmt. Oh,
der ist wirklich richtig kacke. Das war zu diesem 30. Dings. Da ist eine große 30. War das 30. Todestag oder irgendwas? Ich kann nicht rechnen. Sag mal schnell.
Kann sein.
Oder waren es einfach nur 30 Number One Hits oder irgendwas, aber ja. Da war eine fette 30 drauf und ja, boah, war ich sauer, dass dieser Song da mit drauf war, weil ich dachte, guckt euch doch mal die Playlist an, warum macht ihr diese Pisse da mit rein? Wirklich. Ja.
Also
ich glaube, das war 30 Number One Hits.
Ja,
wahrscheinlich das, okay.
Und warum der da drauf ist, weiß ich nicht.
Kein Mensch weiß das.
Hast du auch Vinyl zu Hause, sag mal?
Ja, aber nur die ich als Kind hatte. Und das ist so richtig DDR-Kindheit-mäßig, so Gerhard Schöne, Bangles.
Oh, Eternal Flame und sowas. Aha.
Genau, Susanna Hoffs. Oh mein Gott, wie schön kann man sein? Ja, ich glaube, ich habe wirklich nur so 3-4 Traumzauberbaum-Klassiker.
Okay.
Aber keine,
also von Elvis hast du nichts.
Nee,
Dann aber auf CD oder wie hast du das dann konsumiert?
Genau, ich habe ganz viele CDs und natürlich DVDs.
Ja. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld auch natürlich ausgetauscht. Ne? Natürlich stimmt man sich ab, wer welchen Film guckt und so weiter. Da hast du ja dann auch mir irgendwie vermittelt. Ich dachte, oh, ja, Dave hat eine große Sammlung. Oh, Mist, Elvis, ein paar Filme doppelt. Frag mich mal Nora, ob sie irgendwelche, aus meiner Sicht also nicht selten von der Auflage her, aber selten unbekannter, ist passendere Wort. Ja, wahrscheinlich hat sie die gar nicht. Aber bei beiden Sachen immer sofort, ja, habe ich schon. Und dann habe ich die Frage einfach umgekehrt, was fehlt dir denn noch? Und da meintest du, ja, hast eigentlich alles von
ja,
Elvis.
Ja, ich glaube, ich habe wirklich alles. Ich habe dann im Zuge dessen, als du gefragt hast, was mir fehlt, gemerkt, dass ich 8 Filme doppelt habe und es nicht mal gemerkt habe, dass ich 8 Filme doppelt habe.
Ja.
Also das ist dann irgendwie, natürlich, weil die Leute ja auch wissen, in meinem Umfeld, dann habe ich halt hier mal einen Film geschenkt bekommen, weil die das auf dem Flohmarkt gesehen haben oder da mal so eine Box oder so. Auch irgendwelche Special Editions von diesem Comeback Special habe ich auch irgendwie so eine Klapp-Klapp-Klapp-Klapp-Box, wo noch so 3 extra DVDs sind mit noch mehr Behind-the-Scenes und da ist die Band mit Matte unter den Füßen und da ist die Band ohne Matte unter den Füßen und so. Also ich habe so super viel einfach.
Ja, geil.
Ja.
Was machst du denn mit den 8 doppelten DVDs oder Filmen?
Jetzt weiß ich nur, dass ich sie habe. Vielleicht schenke ich sie random Menschen, die ich leiden kann und sage dann, guck mal,
okay.
Du kannst jetzt auch Elvis sein werden.
Schade, Dave.
Brauchst du welche?
Ich habe sie ja auch alle.
Ja?
Ich habe sie auch alle. Ich habe ja auch geguckt, was spielt denn da noch in das Thema mit rein?
Mhm.
Wie zum Beispiel Lilo und Stitch. Ja, da komme ich aber später noch ganz, ganz kurz dazu. Und ich habe jetzt in dem Zuge der Vorbereitung, ich habe gar nicht so viel geguckt, außer die 3 Filme, die wir heute hier mitbringen, im Petto haben. Aber ich habe mir dann, weil ich ein großer John Carpenter-Fan bin, mal dessen Elvis-Biografiefilm angeguckt mit Kurt Russell in der Hauptrolle.
Mhm.
Und den Film gibt es in Deutschland leider nur auf DVD. Immerhin sowohl mit der deutschen Kinofassung oder ich weiß gar nicht, europäischen Kinofassung und der US-amerikanischen Langfassung, die nochmal deutlich länger geht. Und den Film gibt's auf Blu-ray in den USA. Ja, dieser US-Import fehlt mir auf Blu-ray. Ansonsten habe ich eigentlich alles in dem auch modernsten Format, was bei Elvis halt am Start ist. Und da gibt's halt echt noch Filme, die sind ausschließlich auf DVD draußen. Ja, ein paar sind auf Blu-ray veröffentlicht worden. Ich meine nur einer mit ihm. Dann auf 4K-Scheibe. Und den haben wir sogar mitgebracht.
Mhm.
Ja.
Das wusste ich ganz natürlich nicht.
Ja, das ist ja dann mein Sammlungsding, ja. Da habe ich ja da wirklich eine Macke zum Leidwesen von Nathalie. Du kennst ja Nathalie auch, meine Frau.
Ja, liebe Grüße.
Dankeschön, richtig gerne aus.
Mhm.
Okay, also falls du dann ja nicht auf 8 Leute kommst oder auf entsprechend die Leute, wo du sagst, die sind da gut aufgehoben, wir haben letztens auch so eine Verlosungsaktion gestartet mit den Banausen zusammen. Ich habe bei mir die 1001 Filmbücher aussortiert.
Mhm.
Die waren echt.
Warum hast du die aussortiert?
Auch da hatte ich die Macke. Ich habe das in Deutschland, die erste Auflage, die rauskam davon, mir gekauft. Und dann wurde es ja eine Zeit lang jedes Jahr neu rausgebracht mit veränderter Liste. Und ich wollte halt jede Ausgabe haben, damit ich eben mehr auf wirklich die textliche Beschreibung zu jedem Film, der irgendwann mal bei den 1001 Filmen gelistet ist, haben kann.
Okay, wow.
Und da, ja, genau.
Weil es bei dir kein Internet gibt, oder was?
Ja, doch. Zwar schlecht, aber doch. Nee, ich hatte einfach, weiß nicht, das war einfach so ein Tick. Ich mochte das Buch, ich mochte die Beschreibung. Für mich war das auch mal eine gute Quelle oder Möglichkeit, dann Nathalie zu sagen, hier, guck mal, lass uns da was gucken, blätter mal. Und ja, da reicht aber natürlich eins.
Ja, natürlich.
Ich habe jetzt die neueste Ausgabe, die noch irgendwann rauskam, die mir Nathalie auch mal geschenkt hatte, behalten und den Rest eben verlost.
Ah,
ja, kam gut an, haben viele Leute abgegriffen und er will nur sagen, ja, also falls du da irgendwelche doppelten Sachen hast zum Aussortieren und nicht weiter weißt, hier die Bewegtbild-Banausen und Bastarde bieten dir auch einen Platz dafür.
Okay, gut zu wissen. Komme ich vielleicht drauf zurück.
Alles klar. Ja, ansonsten freue ich mich total, dass du am Start bist.
Danke für die Einladung.
Du hast dich jetzt ja erstmal so als Elvis-Person vorgestellt.
Mehr bin ich nicht.
Mehr bist du nicht. Ja, für mich ja schon.
Das ist mein Charakter.
Das ist dein Charakter. Ja, dann okay. Dann übernehme ich kurz noch den Part. Ja, Nora und ich kennen uns auch schon gefühlt ziemlich lange. Die gemeinsame Verbindung ist halt wie so oft hier beim Podcast, ja, der liebe Guess.
Mhm.
Ich weiß noch, auf einmal warst du, aber auch Isa dann plötzlich da. Ja?
Mhm.
Ihr habt euch irgendwie angefreundet und dann hatten wir dann auch eine längere Phase, wo es halt oft ins Kino ging.
2005, glaube ich, haben Guess und ich uns kennengelernt.
Ah ja.
Mhm.
Das heißt, bei uns war es dann wahrscheinlich so ab 2006 irgendwann, ne?
Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, unsere Kino-Hochphase war so irgendwann 2009, 2010. Mhm. Weil ich weiß, dass mein bestes Kinojahr 2010 war mit 82 Filmen pro Jahr. Ja. Wow. Und ich glaube, da war auch dann der legendäre, was ich wiederum für immer mit dir verbinden werde,
Danceflick.
Dennis, Meinung zu Danceflick. Und jetzt red kein Scheiß, Junge. Sei ehrlich.
Welcher war das nochmal? Von denen ist das der,
Verarsche.
Von den Wayans-Typen?
Ja, genau, genau.
Den habe ich nicht gesehen.
Ist ja schade. Also.
Aber ich sehe gerade, dass Guest den hervorragend fand.
Es ist eine absolute Katastrophe. Dieser Film war damals in der Sneak Preview. Und wirklich, ich bin zugegebenermaßen Pöbel Nora. Wenn ich was nicht mag, dann weiß es auch jede Person um mich rum schnell. Aber da, Junge, ich war so sauer. Isa und ich, wir sind rausgegangen, weil der Film wirklich so exorbitant kacke war. Und Dave mochte den aber total. Er hat sich totgelacht, er fand alles witzig und seitdem ist es so der Inbegriff von ganz anderer Humor in seinem Gehirn drin, ja, ja. Weil er findet einfach Danceflick lustig. Und ja. Also da kriegt eine Frau beim Breakdancen auf der Tanzfläche ihr Kind und mit der, wie heißt denn das, Nabelschnur tanzt dieses Kind dann irgendwann selbst und macht Seilhüpfen und so. Bruder, es ist der beschissenste Kackfilm des Erdenrundes, wirklich.
Ah, sehr schön. Ich kann sogar lachen, wenn Nora das erzählt, das eigentlich scheiße findet. Ja. Super. Ich habe den Film ja irgendwann mal gebracht bei den Banausen.
Wirklich?
Ja.
Das
ich
hast du
muss
getroffen.
Ihn mir nochmal auffrischen. Dann eben auch aus, ich weiß gar nicht mehr, habe ich das sogar getan, als Isa als Gästin da war? Ich weiß es gar nicht mehr.
Um zu stänkern.
Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, oh shit, es gibt ja noch eine Unrated-Fassung aus den USA, die nochmal ein paar Minuten länger geht.
Ach, oh Gott.
Und ich glaube, die habe ich mir sogar dann reingezogen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja,
wollen wir mal einen Tanz-Comedy-Special machen? Ich habe nämlich gerade gesehen, es gibt auch noch den Film Dance Fu, Regisseur Cedric the Entertainer.
Ach du Scheiße.
Hat eine Letterbox-Bewertung, wo die Bewertung sich ganz links befindet, also bei 0,5 und einem Punkt. Habe ich direkt Bock drauf.
Zum richtigen Dance-Trash. Das ist wirklich
ja,
schlimm.
Hauptrolle spielt auch Cedric the Entertainer. Das ist doch. Könnte das besser laufen?
Stark.
Bin dabei.
Jetzt zieh die erstmal Danceflick vorher rein und dann können wir immer noch drüber sprechen.
Ich weiß nicht, ob ich. Na, eigentlich muss ich es jetzt machen, ne? Der ist auch gerade bei Tubi.
Wenn es nach Nora geht, muss es nicht machen. Ja, ich glaube, da hast du eher Sympathiepunkte, wenn du ihn nicht guckst.
Spar dir die Lebenszeit und die Flüssigkeit, die du brauchst, um deine Augen aufzuhalten während des Films. Spar dir alles, was du kannst.
Aber es war
nicht wirklich
wahnsinnig schnell, oder? Ich glaube, keine 10 Minuten, als ihr dann reingehauen seid.
Wir sind so schnell rausgegangen.
Und
wir waren so sauer.
Ja, und Isa und Nora so loyal, ja. Die sind nicht einfach komplett reingehauen. Die haben sogar die ganze...
Wir haben an der Bar gewartet.
Genau, ja. Die haben darauf gewartet, bis Guess und ich glaube, nur wir vier waren
das
da in dem
nicht
Film.
Mehr. Kann sein.
Ja, bis wir da rauskamen, ich wahrscheinlich noch mit Tränen in den Augen vom Lachen, gehst so, naja, geht so. Und ihr saßt da eben an der Bar im Sinister unten am Potsdamer Platz, als es das noch gab.
Ja.
Rest Schön in war peace, die Zeit.
Ja. Sinister.
Ich sehe gerade, da spielt auch Amy Sedaris mit. Die kann mir ja auch immer gut Wäschepots verkaufen. Deswegen ist das vielleicht auch ein Highlight für mich.
Wir können ja mal so ein Wayans-Special machen.
Wenn du möchtest, dass der Podcast beendet wird, dann können wir das gerne machen. Aber das ist ja mit Hit and Miss wäre ich schon arg positiv.
Okay.
Können wir jetzt passend zu Scary Movie 6 machen. Der ist auch wieder von irgendeinem
von den
Kapratzen.
Ah, siehst du, perfekt. So machen wir das.
Das ist wirklich gar nicht meine Welt.
Ja, ja, verstehe ich. Die haben auch wirklich echt viel Schrott gemacht. Aber es gibt ein paar Sachen, die frühen, vor allem, da bin ich schon dabei.
Okay.
Aber ich glaube, bei White Chicks würden mir heute auch die Augen bluten.
Oh, den hab ich noch nicht gesehen.
Den hast du noch nicht gesehen?
Nee, das habe ich noch nicht.
Was?
Das ist
okay, das Wayne Special.
Aber
muss
warte,
kommen.
Das ist ungefähr dein Film. Also ich glaube,
kann
jede
sein.
Sekunde wirst du lachen.
Ja. Ich fühle mich ja manchmal. Obwohl ich das Null bin, ja, aber wie so ein Feuilleton-Leser, ja, der dann, nein, diesen Film gucke ich nicht. Ich erinnere mich halt noch total, als die da drauf rumgeritten sind bei der Oscar-Verleihung, als der frisch draußen war. Erinnerst du dich da an die Verleihung? Ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, Chris Rock oder so, ich krieg's nicht mehr zusammen. Den haben sie ein Mikro in die Hand gedrückt und der ist dann halt zu einer Kinovorstellung in irgendeine Gegend, wo halt ja, viele hier schwarze Kinogänger am Start waren. Und da lief halt irgendein Ticken anspruchsvollerer Oscar-nominierter Film und alle sagen halt so, nee, ich gehe in White Chicks und so weiter. Niemand geht in diesen anderen Film mehr, wo alle denken, ja, der muss doch anziehen, dieser Film. Nee, in bestimmten Gegenden wurde dann, und da dachte ich, nee, also der Film ist bestimmt dann auch nichts für mich.
Doch, der ist richtig doll was für dich. Shit. Auf jeden Fall.
Ah, okay.
Den wirst du mögen.
Okay, ja, gut zu wissen. Aber ey, ich mag auch Elvis Presley Filme.
Hey, hallo. Das ist frech.
Wieso? Ich bin halt da auch breit aufgestellt. Ja? Ich bin erstmal offen für alles mit Filmen.
Okay.
Ja. Ja, wollen wir ein paar Worte mal noch zu Elvis Presley verlieren? Wenn wir schon ein Special machen?
Ja, das können wir gerne tun. Ich wollte eigentlich was Passendes zu essen noch machen.
So, ja, dann mach mal.
Erdnuss-Butter-Bacon-Ding, aber dass er sich da reingeflankt hat. Aber jetzt irgendwie hatte ich keine Gelegenheit mehr, das einzukaufen.
Ich habe sogar so ein Kochbuch mit so Elvis-Rezepten und es ist wirklich sehr viel Bacon und sehr viel Gravy.
Mhm.
Richtig fettiges super. Zeug. Mhm.
Ja, Heart Attack Hotel.
Voll gemein.
Ja.
Ja, ich habe einfach mal billig den Wikipedia-Artikel rausgekramt. Ja, und hau mal ein paar Fakten einfach raus, damit auch hier unsere Zuhörenden auch ein bisschen Fakten mal serviert bekommen. Elvis Aaron Presley, er wurde nämlich am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi geboren und ist leider relativ jung schon verstorben. Am 16. August 77, also 2 Jahre bevor ich geboren wurde, ja, ich hätte ihn fast noch miterlebt, ist er in Memphis, Tennessee dann gestorben. Man kann wahrscheinlich sagen, Großteil er wahrscheinlich auch in Memphis und dann später in Las Vegas verbracht zu seiner Hochkarrierezeit, ne? Ja, häufig wird er nur Elvis genannt. Ich glaube, alle können was damit anfangen, wenn man den Begriff Elvis in den Mund nimmt, weil er war ja nicht nur bekanntermaßen Sänger, Musiker, sondern eben auch Schauspieler und da filmisch auch ziemlich erfolgreich unterwegs. Darüber sprechen wir heute ein bisschen. Und er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts. So, das habe ich einfach mal richtig frech nur vorgelesen, eins zu eins. Und wird oft als King of Rock'n'Roll oder einfach als The King bezeichnet.
Passend.
Ja.
Fun Fact, sag mal Aaron rückwärts.
Oh, stimmt. Verrückt. Mann. Ich mache es jetzt mit Absicht nicht. Wir wollen die Zuhörenden. Die
Transferleistung müssen die Hörenden ja auch überbringen hier.
Ja, genau. Wir wollen ja, dass sie bei der Stange bleiben.
Wenn wir denen schon das Lesen abnehmen, dann.
Aber ich wusste gar nicht,
dass du aber noch lassen.
Ich wusste gar nicht, dass du mit Doppel-A geschrieben wirst.
Nee, das wollte ich als nächstes sagen. Bis heute ist nicht geklärt, ob er wirklich mit 2 oder nur einem A geschrieben wird, weil ich weiß nicht genau, wo es wie rum ist, aber entweder auf dem Grabstein oder in der Geburtsurkunde ist es mit nur einem A geschrieben.
Das ist ja verrückt.
Mhm. Das wird ja auch dadurch dann immer befeuert, dass diese Theorie, dass er irgendwo auf einer Insel mit Amy Winehouse und allen 27-Jährigen Party macht und gar nicht gestorben ist, weil ja das gar nicht der echte Elvis in dem Grab ist, weil das A fehlt.
Ach so, natürlich. Ja, verstehe ich absolut. Mhm. War Tupac eigentlich auch einer der 27-Jährigen oder ist der einfach trotzdem bei der Party mit dabei?
Nee, Tupac ist trotzdem bei der Party dabei.
Alles klar, cool.
Mhm.
Ah, ich glaube, der war jünger, ne?
Der war jünger?
Ich glaube auch.
Der war so 25 oder so? Wie alt ist der geworden?
Boah, ich habe.
Warte mal, 71.
Ich weiß nur, dass er
96
gestorben ist.
Ja, und ich habe diesen Pullover 1000-mal gesehen, wo ein Bild von ihm drauf ist und dann steht
mit
da unten.
Mit den Daten.
Genau, ja.
Ich hatte auch so ein Poster an der Wand. My heart can beat no more. I hope I will die for a principle or a belief that I have lived for. Aber die Daten habe ich nicht im Kopf.
Geil. Ja. Was hast du denn noch an Elvis-Daten?
1971 bis 1996.
Also wie alt? Ich kann noch nicht rechnen, Bruder.
25.
Okay, dann hattest du von vornherein recht. Einfach immer gleich auf Dennis hören, alles klar.
Ja. Boah. Dann ist er in dem Vorraum von der Villa, in dem, wo die Vorparty stattfindet, so die Junior-Party.
Wie heißt es so, diese Dinnerparty und danach erst ist dann die Erwachsenenparty, lol.
Ja, wo er dann mit seiner Lederkluft angerockt kommt. Ja, Hammer. Hast du noch irgendwelche anderen mystischen Elvis-Geschichten vielleicht zufällig im Petto, die die meisten gar nicht kennen können?
Nee, ich glaube, es wissen eigentlich richtig viele, weil das ist ja auch was, was ich so besonders an dem finde, dass jede Person den irgendwie kennt, egal welchen Alters, egal welche Herkunft, egal welches Interesse, aber Elvis, genauso, ich fand es auch so schön, wie Dennis es gesagt hat, der ist einfach nie weg. Und ich merke das, weil ich jetzt, mein Sohn wird jetzt langsam 6 und kann jetzt langsam so diese ganzen Disney-Filme gucken. Und ich habe neulich super random mit dem Lilo und Stitch geguckt. Ich wusste gar nicht, wie präsent Elvis in diesem Film ist. Und dachte, na klar, durch solche Sachen ist er halt immer wieder und immer wieder werden neue Fans gebacken, im Wortsinn. Und deswegen glaube ich, alle wissen so viel über den, da gibt's kaum was, was jetzt noch nicht irgendwie ausgeschlachtet worden ist.
Okay, dann andere Frage. Welche Verschwörungstheorien über Elvis Presley, außer dass er natürlich da in dieser, auf dieser Insel am Feiern ist mit den ganzen anderen, gibt's noch, die du vielleicht kennst?
Ja, es gibt ja immer wieder, dass er angeblich irgendwo gesichtet wurde und so. Und dann hast du halt irgendwelche Fotos von Menschen, die halt überhaupt gar nicht so aussehen wie er. Lol, aber du weißt ja auch nicht, wie der gealtert wäre, wenn er seinem Lebensstil treu geblieben wäre. Nee, das sind so nur diese typischen, der hat jetzt eine Tankstelle irgendwo wieder in Tupelo. Aber sonst, sonst gibt es da wirklich nichts Belastbares, glaube ich.
Wird langsam schwierig in dem Alter. Wie stehst du dazu? Also ich hatte bei mir wirklich eine längere, sehr intensive Wu-Tang-Phase, wobei ich auch dazu sagen muss, ich fand ja auch viele von diesen Subgroups und Subrappern ja geil. Hatte dann aber auch echt eine Phase, wo ich dann übersättigt war und die Mucke nicht mehr so geil fand und ich dann auch echt einen Zugang verloren hatte. Und der hat bestimmt 5 Jahre, glaube ich, oder länger gebraucht, bis ich dann wieder auch das alte Zeug hören konnte. Wie ist es bei dir mit Elvis? Gab es da mal zwischendurch Phasen, wo du gesagt hast, ein bisschen überdrüssig?
Nee, so richtig überdrüssig nicht, aber ich glaube, diese Phasen bedient er ja zum Glück auch selbst. Also du hast ja, wenn du willst, so diesen frühen, roughen Rock'n'Roll Elvis und dann hast du ja gerne auch den Pathos und den Gospel. Also der bedient ja auch alles, was du brauchst und je nachdem, wie deine Tagesstimmung so ist. Deswegen auch das wahrscheinlich einer der Gründe, warum er so beliebt ist und war, weil er für jeden Geschmack und für jeden Vibe was mitbringt. Deswegen.
Ja, und einfach auch mal eine geile Stimme hat. Ja. Ich kam ja erst relativ spät zu Elvis. Dennis, kannst du auch vielleicht mal, interessiert mich auch bei dir. Du hast ja gesagt, zwischendurch war er immer wieder am Start und durch die EP. Also es klang ja so, als wenn du da relativ früh den Zugang hattest. Bei mir so richtig präsent wurde er tatsächlich erst durch Lilo und Stitch.
Okay.
Ich war damals mit Gästen Kino, wir hatten nichts Besseres zu tun, der lief irgendwann im Sommer und es war wirklich schweineheiß. Der ist am Donnerstag angelaufen und wir hatten Samstagnachmittag nichts Besseres zu tun, außer eben, wie können wir hier der Hitze entkommen, lass mal verabreden. Und in der Nachmittagsvorstellung, ich glaube, wir, keine Ahnung, waren vielleicht maximal 5 andere mit uns in diesem Film. Und ich dachte mir nur, wow, was ist das für ein geiler Disney-Film? Und auch gerade wegen den Elvis-Songs und dem, wie halt Elvis dann darüber gebracht wurde. Und das war halt wirklich für mich der Start, wo mir Elvis einfach näher gebracht wurde, weil ich ihn davor immer nur war. Also ich habe nie einen Film mit ihm gesehen. Für mich war das halt einfach so optisch so, womit ich nie was anfangen konnte. Ich hatte in meinem Umfeld als Jugendlicher auch niemand, der irgendwie Rockabilly-mäßig unterwegs war. Und kam halt relativ spät. Ja, da war ich dann 22 durch Lilo und Stitch. So richtig. Okay. Ja. Dennis, bei dir noch irgendwie so?
Das ist krass.
Bis auf die EP, prägnante Startsachen?
Bei mir kam einiges wieder dann so in der Studienzeit irgendwie, wenn man sich so wir hängen lässig im Auto auf dem Parkdeck ab nach einer Disco-Nacht um 7 Uhr morgens und hören noch Mucke. Da waren einige Elvis-Tracks dabei. Und gerade als ich mich dann so ein bisschen näher mit Mucke beschäftigt habe, und das ist nämlich was, das Wissen, glaube ich, einige Menschen nicht. Gerade so seine ersten Hits wie Blue Suede Shoes und Hound Dog und so waren eigentlich gar nicht originär für ihn und von ihm. So Blue Suede Shoes war es von Carl Perkins. So, also er hat Songs genommen und sie unfassbar geil gemacht, so wie Johnny Cash es mit Hurt gemacht hat. Das hat mal Trent Reznor sehr geil gesagt, wenn Johnny Cash kommt, dein Song covert, dann ist es nicht mehr dein Song. Das hat Elvis ähnlich fabriziert.
Ja.
Und als ich mich dann damit beschäftigt habe, bin ich dann auch über ihn auf die Originalsongs gekommen und irgendwie hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass man dann ein größeres Verständnis für Musik und ältere Musik auch entwickelt hatte und da war er irgendwie immer dabei und ein Song aus unserer späteren Top 3, der war bei mir immer präsent und der war auf jeder dieser Auto-CDs in Anführungszeichen drauf, wo man dann, keine Ahnung, so The Monkees und Co. dabei hatte, da war auch immer Elvis irgendwo drauf. Don't Let Me Be Misunderstood war da drauf und alle solche Sachen und das passte irgendwie immer geil zusammen, weil das so ein cooler, wir gucken uns einen Sonnenaufgang-Vibe war.
Mhm. Klingt voll schön.
Das hat irgendwie Bock gemacht.
Stark.
War eine gute Zeit. Und da gehörte Elvis voll rein und danach kam das immer mal irgendwie wieder. Also so, dass man zwischendurch mal Bock hatte, was von ihm zu hören. Der war halt immer da. Mhm. Der wird auch immer da sein.
Das klingt doch sehr sympathisch.
Das hatte ich mit Michael Jackson zum Beispiel nie,
ja.
Wo wir jetzt gerade bei King of irgendwas sind, weil er ist ja King of Pop, aber so der hat für mich ein paar Songs, die kann ich mir anhören, aber das ist nicht so, dass der irgendwann mal wieder da ist, sondern dann denke ich so, ach ja, stimmt, Michael Jackson.
Das ist so mehr Zeitgeist.
Ja, weiß ich auch nicht, irgendwie.
Das ist bei mir
wiederum anders. Wir haben jetzt Bruno Mars, wir brauchen Michael Jackson nicht mehr.
Ich bin damit sozialisiert worden, also da gab es dann früh die Tapes, die meine Mutter illegal mitgebracht hatte. Ja, das lief rauf und runter, fand ich übertrieben geil.
Okay.
Ja, und es gibt ja auch immer mal wieder, taucht mal wieder ein neuer Schnipsel auf. Was ich, dann hört man Michael Jackson mit Drake zusammen. Für viele ein rotes Tuch, ich finde den Song trotzdem geil. Dann gibt es von Timbaland hier produziert. Also Beat von Timbaland mit Michael Jackson finde ich auch richtig geil. Aber auch da natürlich ganz klar, wie du schon eingangs meintest, ja, du trennst da Person und Kunstwerk, das muss man ja bei Michael Jackson.
Noch ein bisschen mehr.
Noch mehr machen, ja.
Ja,
auf bisschen, jeden Fall.
Kleines bisschen.
Ein bisschen, ja. Elvis Presley ist nicht als Kinderficker bekannt.
Hallo.
Wie steht denn dein Sohn zu Elvis? Spielst du ihm die Lieder vor?
Ja, wir hören die viel im Auto. Und lustigerweise, ich habe neulich, es gibt, mir fällt der Name der Autorin leider nicht ein, es gibt so eine Kinderbuchautorin, die stellt so herausragende Persönlichkeiten vor. Dann gibt es so ein Buch auch über Malala und Obama und Einstein und Marie Curie. Und das über Elvis habe ich geschenkt bekommen. Und das ist halt ein Kinderbuch. Wir haben das dann auch so 45 Mal gelesen. Er kann es schon auswendig natürlich und wollte daraufhin dann auch all die Songs hören, über die in dem Buch gesprochen wird. Ganz süß, dass er da dann auch wirklich so ein Interesse entwickelt hat. Und das war so niedlich, weil wir dann aus Versehen wie eine Schatzsuche in meiner Wohnung gemacht haben. Weil am Ende des Buches ist wie so eine Timeline, wo so einzelne Bilder aus seinem Leben dargestellt werden. Und wie gesagt, meine Wohnung ist voll. Und der Junge lief dann mit dem Buch in der Hand und sagt, Mama, das Bild hast du, das hängt da. Und das andere ist im Schlafzimmer. Pat, 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 pat. Und dann läuft er mit dem Buch in der Hand. Das ist das. Aber warte, da hat er ein bisschen eine andere Jacke an. Und das Bild ist in der Küche. Und so hat er so alle Bilder, die er in dem Buch gesehen hat, in der Wohnung gefunden. Und das war irgendwie für ihn so voll so, hä, der ist ja überall. So, das war ganz süß, ja.
Ja, das klingt gut.
Das sind diese Little People, Big Dreams Bücher, ne?
So heißt das, genau, ja.
Die habe ich neulich mal im Flughafen gesehen und ich fand die richtig cool.
Das ist so cute.
Weil das richtig, ist das richtig gut gemacht und Gott sei Dank haben die auch endlich mal voll viele Frauen da drin. So Emilia Earnhardt und so sind da alle drin, wo auch meine Freundin stand daneben und sagte, kenne ich nicht. Ich so, what?
Na los geht's, kauf die ganzen Bücher. Die sind
kauf
echt
die ganzen
cute.
Bücher.
Das ist auch schön illustriert
sind auch cool
und so.
Cool gezeichnet.
Das ist wirklich schön.
Fand ich auch super spannend, das zu sehen. Finde ich toll. Ja. Elvis war nicht dabei, aber schön, dass das gibt.
Gibt's. Kann ich allen empfehlen.
Und sag mal, Nora, kennst du auch alle Filme, die er als Schauspieler gedreht hatte?
Ich habe überlegt, ob ich mir anmaßen will, die auch alle gesehen zu haben. Aber wie du vielleicht weißt und Dennis, glaube ich, vielleicht auch schon, wenn du ein paar Mal Podcasts gehört hast, wenn ich bei Bewegtbild-Banausen zu Gast war, ich kann mir alles nicht merken, was ich gesehen habe. Ich müsste jetzt Guess fragen, weil er ist mein Film geworden.
Ah, okay.
Guess würde wissen, ob ich alle gesehen habe. Ich will mir nicht anmaßen, das zu sagen. Ja. Ich glaube, ich habe alle gesehen, aber wenn, dann habe ich vielleicht auch was vergessen.
Okay, krass. Wie steht's da bei dir, Dennis?
Ich hatte bis heute keinen einzigen gesehen. Also was heißt bis heute, aber bis zu der Aufnahme. Ich kannte wirklich, glaube ich, also nichts, wo er jetzt eine Hauptrolle oder irgendwas gespielt hat. Dokus und so jetzt mal alles ausgenommen. Mhm. Also ich hatte ein paar Credits von ihm gelockt, aber jetzt nichts. Biopics, klar. Irgendwelche Sachen, die so ein bisschen auf ihm basieren. Aber von ihm selbst jetzt hier die Filme, wo er Hauptrollen bekleidet, kein einzigen. Ich kenne die alle, so vom Namen her, aber nie gesehen.
Stark.
Und das geht mir genauso.
Deswegen für mich war das richtig Bildungsunterricht.
Voll. Ja, das ist immer geil, Nora, weil wir ja immer durch diese Spezialthemen, die wir haben, uns ja dann explizit mit was auseinandersetzen und da tieftauchen teilweise. Gut, hier kann man ja wirklich monatelang tieftauchen. Mhm. Bei mir ist auch so. Ja, die Filme schon seit Ewigkeiten in der Sammlung, aber eben leider noch nichts geguckt. Da hing halt noch bei mir, wie es dann manchmal bei unseren Themen auch so ist, einfach so, naja, gibt anderes, wichtigeres Zeug, ohne das irgendwie bewerten ja zu können, weil ich eben nichts kannte. Und freue mich dann jedes Mal, fast jedes Mal, Nunsploitation, da hat man so ein Thema, da ging es um diese Nonnen-Vergewaltigungsschlagefilme aus den 70ern. Das war so gar nicht unser Thema irgendwie. Aber bei Elvis muss ich jetzt auch sagen, nachdem ich ein paar Filme geguckt habe, cool, da sind schon ein paar richtig gute Dinger dabei. Also da freue ich mich auch schon darauf, weitere Filme von ihm zu entdecken.
Stark.
Und vielleicht greife ich schon ein bisschen vor, aber Dennis, wahrscheinlich auch in deinem Sinne, wenn die Folge richtig gut laufen sollte und die Leute vor allem auch Bock haben, ja, noch auf mehr Elvis-Input. Nora, wärst du dann nochmal dabei? Hast du Bock?
Natürlich.
Ah, danke. So loyal gegenüber Elvis.
Und euch.
Ja, danke.
Ja, nicht, dass wir irgendwann auf die besten Deutschrapper-Filme gehen müssen.
Ach du Scheiße.
Um Gottes Willen.
So Blutsbrüders und Zeiten.
Ey, lach nicht über Blutsbrüders. Mein einziger IMDb-Credit, Mann.
Stimmt, da war ja was.
Ja.
Das wusstest du, Dennis, oder?
Ja.
Ja.
Aber den fand ich sogar gar nicht schlecht.
Der war
Zeiten
gar nicht
ändern
so
dich
schlecht.
Ist bei mir in der Flop 10 aller Zeiten,
auf
aller
jeden
Filme.
Fall. Gehe ich total mit.
Ich habe geblutet, körperlich und geistig bei dem Film.
Ich habe den leider noch nicht gesehen, Nora. Es tut mir leid.
Nee,
da machst
du
mal einen Film mit.
Guck eher White Chicks. Achso, du meinst Blutsbrüders hast
ja,
du
genau.
nicht gesehen.
Ja, genau, Blutsbrüders habe ich noch nicht
okay.
gesehen.
Okay, aber hast du ihn auf DVD? Weil
müsste
ich glaube,
ich,
er wird nirgends
abchecken.
Gestreamt.
Ah ja, müsste ich abchecken.
Ich glaube, niemand hat mehr Bock auf den.
Ja, okay.
Sag Bescheid, ich kann ihn dir ausbauen.
Dankeschön, ja geil. Okay, cool. Connections hier, sehr gut. Nee, ich hatte mir nur diesen Bushido-Film
ja, der ist pisse.
Zeiten ändern dich, die Bernd Eichinger-Produktion mir reingezogen. Fand
Quatsch.
Den auch richtig gräulich.
Der ist wirklich ein richtiger Quatsch.
Oh ja.
Naja. Ja, bei Elvis ging es dann so Mitte der 50er los, dass er den Einstieg in das Filmgeschäft geschafft hat. Er hatte vor allem einen Produzenten, Hal B. Wallace. Ja, der war auch in Hollywood schon eine Zeit lang bekannter als Produzent. Der hatte auch ein Produktionsstudio, Wallace und Hazen. Das war neben Harvey Wallace und der ist vor allem bekannt durch, was heißt vor allem bekannt? Also alle kennt Casablanca, auch den hat er produziert. Das ist übrigens auch der Film, wo Michael Curtis Regie geführt hat und der Film, mit dem wir nämlich heute hier starten, der ist auch von Michael Curtis und hatte eben dieses Produktionsstudio zusammen mit Joseph H. Azen. Und der hat auch ein paar Filme gemacht, die man kennt. Aber deren Studio haben so in den 50ern, 60ern so einige bekanntere Dinger gemacht, auch viel Western. Und ja, also war in Hollywood ein bekannter Name und hatte wahrscheinlich dann bewusster Elvis natürlich einen Einstieg verschafft, weil er da, glaube ich, schon eine Menge Potenzial auch gesehen hatte. Und ich habe jetzt gar nicht nachgeschlagen, welches der erste Film war, wo Elvis dann auch mitgespielt hat oder auch vielleicht Hauptrolle hatte. Auf jeden Fall war das hier, den ich mitbringe, King Creole oder auf Deutsch Elvis, mein Leben ist der Rhythmus. Schon einer der früheren aus dem Jahre 1958. Und ja, irgendwie... Ich hatte mich halt in Vorbereitung auf diese Folge dann damit beschäftigt. Was hast du überhaupt in deiner Sammlung? Okay, super, alle, check. wie sind denn die deutschen Verleihtitel und die Originaltitel? Und Alter, das ist schon verrückt. Da gab es ja dann immer wieder Titel, wo sie einen deutschen, einen Elvis-Bindestrich oder einen Elvis-Doppelpunkt vorgeschrieben haben, damit er sich auch einfach wieder hier vermarktet. Ja, das ist irgendwie kloppimäßig. Ja, ansonsten habe ich echt wahnsinnig große Schwierigkeiten. Das kriegst du wahrscheinlich, ich habe es mir nur ansatzweise gemerkt, besser hin. Im Deutschen gibt es zwei Filme. Die fangen beide an mit Heiße Liebe, harte Schläge und der andere heißt Heiße Liebe, harte irgendwas anderes. Weißt du was, wovon ich gerade rede? Wenn nicht, dann schlage ich das gleich nach.
Ja.
Da muss einer von euch bei der...
Das ist, kann ich dir sagen, harte Fäuste, heiße Liebe. Das ist einmal Kid Galahad von 1962. Und dann gab es den nochmal 1968, das Stay Away Joe.
Ah, und der heißt auch harte Fäuste, harte aber...
Heiße Lieder.
Lieder, genau, dankeschön. Also ja, willkommen in Deutschland. Wir machen mal wieder sämtliche Sachen schwierig.
Ja, der erste Film war Love Me Tender.
Love Me Tender, okay. Ja. Und man kann wahrscheinlich dazu sagen, das ist, habe ich auch dann so im Rahmen der Recherche eher beiläufig dann gecheckt. Der hat ja für auch wahnsinnig viele Filme dann die Soundtracks natürlich beigesteuert. Also eigentlich logisch, aber mir war nicht bewusst, wie viel das tatsächlich war.
Das ist so die, ich weiß nicht, ob das eine offizielle Bezeichnung war, aber es gibt so diese Elvis-Formel sozusagen, dass das natürlich die ganzen Teenies ins Kino zieht.
Ja.
Dass er da singt und tanzt, super random in Situationen, in denen es gar nicht angebracht ist.
Ja, dann bin ich mal gespannt, wie ihr das eben auch wahrgenommen habt hier bei dem Film King Creole, den ich mitgebracht habe. Mhm. Aber ich war halt auch überrascht, weil hier hat der Soundtrack umfasst 12 Titel und 11 davon Elvis gesungen. Mhm. Was jetzt auch nicht, finde ich, auch gerade für diese damalige Zeit typisch ist. Das ist schon, finde ich, eine hohe Anzahl. Hast du so ein bisschen ein Gefühl, wie das auch, oder weißt du, wie es bei anderen Filmen war? War das auch schon teilweise dann so von der Masse her so viel, oder?
Ja, ich kann nur aus Gefühl antworten, aber das war wirklich immer Teil auch der Filme. Und ich glaube, mich auch zu erinnern, in irgendeinem Interview habe ich natürlich das mal gelesen, dass das aber was war, was er gar nicht so gerne wollte. Er wollte gerne Schauspieler sein und er wollte gar nicht der singende Schauspieler sein und er wollte gerne bessere, anspruchsvollere Rollen haben. Aber erfolgreicher sind natürlich die, in denen er singt und deswegen hat er auch nur die dann von Colonel Parker aufgedrückt bekommen.
Ja. Hast du einen Elvis-Lieblingsfilm?
Ja.
Hast du den mitgebracht? Oder?
Ja.
Ja, okay, wunderbar. Dann quatschen wir ja gleich noch dazu. Frage, habt ihr beide den Film, über den ich jetzt erstmal spreche, gesehen?
Ja.
Ja, sicher.
Denn ist bei dir was
alles
vorm Urlaub, oder?
Ja, ich habe alles vorm Urlaub geguckt. Das ist jetzt alles schon so 2-3 Wochen her.
Okay.
Man muss ja auch dazu sagen, dieser ganze Oscar-Death-Race-Scheiß ist ja jetzt gerade auch am Laufen wieder, wie so ein Kloppy alles nachts sich reinknüppeln, was man noch gucken kann, wenn man wieder seine geisteskranke 100%-Quote hat und am Ende nichts davon hat. Aber man hat's gemacht.
Wo stehst du mal gerade?
62%, glaube ich.
Oh, wow, okay. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt die Hälfte gerade. Ich habe letzte Woche Donnerstag zusammen mit Guess noch The Smashing Machine angeguckt. Ey, der hat einen Oscar nominiert für Make-up, ja.
Das ist auch,
ja.
Oh Gott.
Ist aber verdient.
Ja, ist verdient, auf jeden Fall. Aber ansonsten war der Film...
Das Make-up ist gut.
Plätschert
der Film
ein bisschen
kann man drüber streiten, aber das Make-up ist gut.
Okay.
Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Na, bin ich ja auch wieder so unterwegs. Aber ey, wir haben jetzt am Wochenende, Natalie und ich, nochmal trotzdem eine Serie zwischengequetscht. Auch das dann noch. Ja, True Detective, vierte Staffel haben wir uns noch reingezogen.
Boah, aber auch stark.
Ja, ich mochte die. Ich mochte vor allem auch das Setting. Ja, und passenderweise stand ja dann neben dem Fernseher in der Eisstation gleich in der ersten Folge dann eine VHS-Kassette von The Thing. Auch hier wieder John Carpenter. Ja, den liebe ich ja, den Film. Ja. Okay, ja, cool. Dennis, hast du noch weitere dann aber auch gesehen, außer den dreien, die wir heute hier mitbringen?
Nee, ich habe mir sehr bewusst erstmal nur die drei angeguckt, weil ich da schon gedacht habe, ey, ich habe aber auch noch Bock, sowas wie Jailhouse Rock und irgendwann so mal zu machen. Und weiß nicht, irgendwie war dann schon klar, dass da mal vielleicht mal ein zweiter Teil irgendwann fällig sein könnte. Gerade weil mich schon Leute angesprochen haben, hä, wieso guckst denn du Elvis-Filme? Da meinte ich so, ja, lass dich doch überraschen.
So.
Geworden.
Einfach nur so.
Ja, und dann meinte halt einer so, ja, das ist aber mal ein überraschendes Thema. Ich so, ja, wir sind ja auch, wenn wir nur dasselbe machen würden, wäre ja langweilig.
Ja, voll. Ja, wir wollen auch mal für eine Überraschung gut sein. Das stimmt. Wir reiten ziemlich viel auf diesen Exploitation-Themen rum. Mhm. Deswegen ist es auch irgendwie erfrischend, ja. Nicht nur dich hier zu haben, sondern auch dieses Thema hier zu haben.
Verstehe.
Na. Ja.
Definitiv.
Ich will mal ein paar Sachen zur Story loswerden. Ja, also ich rede hier über King Creole und aus dem Jahre 58 ist, vielleicht doch noch wieder ein Fakt, noch als Einstieg, damit Leute sich beim Zuhören vielleicht ein bisschen was vorstellen können. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Ich feiere das, ja. Mhm. Ich mag Schwarz-Weiß-Filme oft. Manchmal passt es nicht, aber meistens passt es. Und hier hatte dann eben auch Michael Curtis die Entscheidung getroffen, ich will aus stilistischen Gründen den Film in Schwarz-Weiß drehen. Obwohl sich Farbfilme ja immer mehr durchgesetzt haben, so in den 50er Jahren, war sicherlich auch vermutlich jetzt nicht eine unmutige Entscheidung. Also ja, ich vermute, dass er sich da auch gegen die Produzenten so ein bisschen durchsetzen mussten, wenn es halt sich so eine Elvis-Formel angebahnt hatte.
Ja, vielleicht.
Ja, für mich steht der Film von der Optik durch Schwarz-Weiß halt voll im Kontrast zu dem Film, den du mitgebracht hast, Nora.
Mhm.
Könnte das sein, dass hierauf das Lied Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael basiert?
Ja.
Ist es so?
Ganz bestimmt hat Nina Hagen zu viel.
Michael Curtis hat den Farbfilm vergessen. Deswegen ist der Film in Schwarz-Weiß.
Ja, ich bin manchmal echt dumm. Ja, kann sein, man weiß es nicht. Du hast bestimmt Nina Hagen mal getroffen, oder?
Nee.
Nee, okay. Mm-mm. Aber dann wird es vielleicht ja nochmal passieren. Kannst,
und dann frage ich sie.
Ja, cool.
Ja, werde ich dran denken.
Ja, es war übrigens der letzte von insgesamt 3 Schwarz-Weiß-Filmen, die Elvis Presley gedreht hat in seiner Karriere. Und ja, jetzt aber einmal zur Handlung. Elvis spielt hier nämlich Danny Fisher. Und Danny Fisher ist mit seiner Schwester oft alleine zu Hause, weil ja, Mutter ist relativ früh gestorben. Ich glaube, die Schwester ist jünger als er, ne? Beide gehen noch zur Schule. Er ist im letzten Schuljahr allerdings. Und der Vater, ja, muss halt ackern, aber eigentlich kümmert sich Danny um das Leben zu Hause. So sieht man am Anfang im Ausschnitt. Und geht halt auch, damit die Familie über die Runden kommen kann, arbeiten, wie das damals auch schon so üblich war. Und macht das dann eben auch teilweise schon vor der Schule. Und macht das in einer Bar. Ja, da räumt er dann einfach schon mal die Stühle, also stellt die Stühle auf, damit dann irgendwann später der Barbetrieb wieder an den Start gehen kann. Und geht dann anschließend auch in die Schule und hat da aber ein Gespräch mit seiner Lehrerin. Also genau, es ist der letzte Schultag und eigentlich steht nur noch eine Prüfung an. Und die Lehrerin sagt ihm halt, ist nicht, du musst wiederholen. Das ist, eskaliert er auch so ein bisschen verbal. Weil er nämlich davor, an dem Morgen, wo er in der Bar aufräumt, da gibt es auch ein bisschen Stresssituationen. Unter anderem, also sind einfach noch betrunkene Gäste so von der Nacht davor am Start. Und unter anderem auch Ronnie. Es tut mir leid, da musste ich so sehr an eigentlich ein anderes, nicht die USA denken, als ich den Namen gelesen habe. Ronnie wird gespielt von Carolyn Jones, die hier in dem Film mal kurze Haare hat. Die war mal Oscar-nominiert als beste Nebendarstellerin für die Junggesellenparty. Ein Jahr davor.
Mhm.
Und wahrscheinlich dann eben auch ausschlaggebend dafür, dass man die mit dem damals bekanntere Namen dann auch für diese Rolle besetzt. Und spielt hier eine Prostituierte, die einfach Stress mit ihrem Macker da vor Ort bekommt. Und Danny ihr da auch zur Hilfe eilt. Ja, es eskaliert sogar in einer kleinen Schlägerei. Und Danny verhilft ihr einfach dazu, dass sie aus dem Club fliehen kann, aus der Bar fliehen kann und eben im Taxi dann reinhaut, er da mitkommt und da quatschen die beiden dann halt auch so ein bisschen. Sie ist natürlich noch sturzbetrunken und findet es natürlich total toll, dass er ihr geholfen hat. Und er steigt aber bei der Schule aus, so, um dann dieses Gespräch mit seiner Lehrerin zu haben, im Beisein des Direktors. Und die Lehrerin, wie gesagt, ja, vermisst halt seine schulischen Leistungen und er rutscht halt immer wieder so ein bisschen in den Slang rein, wie er dann halt kurz davor in der Kneipe noch sprechen musste, nennt sie auch irgendwie Schätzlein und findet sie natürlich gar nicht cool. Und ja, also trifft die Entscheidung, rockt dann halt ab. Und Danny ist dann halt noch mit dem Schulleiter noch am Start, die ihm die ganze Situation leid tut, weil er natürlich weiß, was da familiär irgendwie am Start ist und sich da aber auch nicht über die Entscheidung der Lehrerin hinwegsetzen kann. Ach genau, das eskaliert ja auch vor allem da deshalb, weil er zu spät in die Schule kommt, so, und deshalb die Lehrerin dann auch ausrastet und ihn das Jahr wiederholen lassen möchte. Er kommt dann nach Hause und sein Vater ist da am Start und er will ihm das auch die ganze Zeit sagen, aber der Vater weiß schon Bescheid und versucht eben auch, dass es wieder besser zukünftig um die Familie steht, weil er jetzt wieder doch als Drogerist arbeiten möchte in einer Apotheke, weil das war der Job, den er mal gelernt hat. Und möchte, dass sein Sohn Danny sich auch mal ein bisschen mehr wieder auf die Schule konzentrieren kann und dann eben dieses letzte Jahr, was er wiederholen darf, auch noch erfolgreich durchziehen kann. Und sein Vater wird nämlich gespielt von Dean Jagger. Oh, ich kenne die alten Schauspieler teilweise gar nicht, ja. Deswegen war es mir eine Freude, mal zu recherchieren, wer da womit vielleicht bekannt war. Und auch der war Oscar nominiert als in der besten Nebenrolle, hat den sogar auch gewonnen. Das war knapp 10 Jahre vorher für Der Kommandeur 1949. Ich muss immer Oscar-Fakten hier droppen. Das ist irgendwie eine Macke von mir.
Das ist so interessant.
Ja, ich muss mal wieder auf meine Notizen schielen. Nora, das weißt du noch gar nicht. Ja, bei mir geht der Inhalt oft gar nicht so flüssig von der Hand. Deswegen muss ich immer ganz genau hingucken. Mhm. auf jeden Fall arbeitet Danny, hat er eben Streit mit dem Vater, weil er will, dass er trotzdem den Job weiterhin machen kann, weil er halt wirklich ja das Geld auch mit nach Hause bringt, damit die Familie auch leben kann. Und in diesem ganzen Clubgeschehen lernt er dann auch Charlie LeGrand kennen. Und Charlie LeGrand wird in dem Film gespielt von Paul Stewart. Der war mal ausnahmsweise nicht Oscar nominiert und hat was gewonnen. Aber hat damals auch in echt bekannten Filmen mitgespielt, wie Citizen Kane oder Rattennest oder Kaltblütig. Also hier dem alten von 67, nicht der neuere, mit Philip Seymour Hoffman. Und der setzt halt irgendwie eine Menge Vertrauen in Elvis, weil er davon ausgeht, dass der Junge einfach eine kleine Karriere vor sich hat und ihn singen möchte auf der Bühne von diesem, ich habe immer Bar gesagt, eigentlich ist es so ein Nachtclub. Ja, natürlich ist da eine Bar dran, aber es ist ein bisschen mehr. Da kommen die Leute halt hin, um sich zu bespaßen und was zu saufen und eben der Musik zu lauschen. Und ja, wer passt dann natürlich besser in die Rolle dann als in Elvis Presley? Und ich, an der Stelle sei gesagt, ich fand das irgendwie organisch. Ja, die Lieder, die er da zum Besten hält, die passen halt irgendwie inhaltlich so zum Film, auch wie der dann halt weiter voranschreitet. Natürlich spielt der Liebe eine Rolle. Ja, natürlich verknallt sich Ronnie auch in Danny, aber ist da nicht die einzige. Ich weiß gar nicht, ist es die Tochter von Charlie LeGrand? Auf jeden Fall verknallt er sich auch, oder sie vielmehr, in Nelly. Ja. Da gibt es eben auch eine Love Affair. Das wird dann später so, ja, das ist, weiß ich nicht. Also es wird schon Elvis auch so ein bisschen als Playboy, ist jetzt vielleicht übertrieben, ja. Aber man merkt schon, dass ihm da die Frauen dass sie ihn anhimmeln. Da gibt's Nelly, das ist ich weiß gar nicht, wie alt die da war. Dolores Hart spielt hier die Nelly. Und die hat er auch im Jahr davor schon seine Freundin in Gold aus heißer Kehle gespielt. Ja, deswegen kannten die sich da auch filmtechnisch. Interessanterweise, das muss ich natürlich recherchieren, da hört mich die Filmografie plötzlich ein paar Jahre später, und sie war ja wirklich schon sehr jung da zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam. 63 mich auf. Der letzte Eintrag ist von ihr eine Folge bei Die Leute von der Shiloh Ranch 1963. Die ist danach nämlich ins Kloster gegangen.
Wow.
Ja, also wer weiß, was da in Hollywood passiert ist. Das ist ein passiert Lebensweg. Ich sag's dir.
Ach du meine Nase.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall spielt die halt auch noch eine Rolle. Das heißt, ja, die Liebesgeschichte jeweils zu diesen beiden Frauen wird da vielleicht auch in den Songs thematisiert. Und man sieht halt zwischendurch auch ein paar andere Songs. Sehr prägnant fand ich auch den Auftritt von einer, jetzt muss ich mal schnell, Lillian Montevecchi. Die kannte ich vorher nicht. Kannte die mit diesem Bananenkostüm? Die spielt hier eine Tänzerin, Sängerin namens 14 Nina. Und das ist total lustig, weil in diesem Schwarz-Weiß-Film trägt sie halt, also sie trägt ein Bananenkleid. Ja, das
wie
ist
so ein Badeanzug irgendwie.
Genau,
ne?
Ja, so ein bisschen breiter geschnittener Badeanzug mit aufgedruckten Bananen, und dann hängen da hinten halt noch ein paar Plüschbananen so dran. Und Alter, auf dem Cover von dem Film, auf dem Blu-ray-Cover, sieht man halt auch ein Farbbild von, und das ist so knalle gelb und hellblau. Hm. Da wäre es natürlich auch cool, wenn optional der Film natürlich in Farbe dann auch mal, ja, irgendwie sich angeguckt werden kann. Weil das fand ich schon abgefahren. Also ich mag für die Stimmung, und das passt halt hier zu einem Film, weil ich komme da gleich noch zu einem Storyfaden, der hier auch eine große Rolle spielt. Passt der Schwarz-Weiß wirklich sehr, sehr gut. Und ja, lässt da vielleicht auch ein bisschen mehr die schauspielerischen Facetten von Elvis Presley so ein bisschen gelten, weil, ja, man muss sich halt auf was fokussieren, und wenn Farbe da keine Rolle spielt, dann hat man weniger, auf was man sich fokussieren kann. Weil hier wird nämlich noch eine Art, ja, schon so ein bisschen nicht Krimi, aber auch nicht Film Noir, obwohl er in Schwarz-Weiß ist und 50er. Wir haben hier keinen Film Noir, aber wir sehen hier Walter Matthau nämlich, der Maxi Fields spielt. Und das ist schon eine ziemlich geile Rolle, weil er erpresst nämlich Danny und will ihn halt eigentlich gewinnen, so um davon zu profitieren, dass er nämlich eigentlich ziemlich gut singen kann. Und da etablieren sich halt auch nochmal weitere Geschichten. Er hat nämlich auch nicht nur, also eine Handvoll Handlanger, da gibt es dann auch Shark, gespielt von Vic Morrow. Der hat auch jetzt keinen Oscar gewonnen oder war nominiert, aber der war immer mal Emmy nominiert. Und über Walter Matthau müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel hier sprechen. Und das mag ich an dem Film. Der ist zwar mit 116 Minuten jetzt nicht besonders kurz und gilt auch als einer, was heißt gilt, kann man nachschlagen. Ich habe mir aber einfach nur den Fakt, nur stupide, ohne uns zu validieren, aufgeschrieben, dass er einer der längsten Filme mit Elvis Presley ist. Ich mochte das aber wieder, sich so die verschiedenen Storyfäden etablieren. Und immer wieder, ohne dass es für mich zu viel gewirkt hat, wir reden hier über 11 Songs, die Elvis Presley singt, halt eingewoben werden in diese Story. Und das klappt, finde ich, ziemlich cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Wie ging es euch dabei, Nora?
Ja, man hat ja oft bei so, in Anführungsstrichen, Musical-Filmen so die Schwierigkeit, sich darauf einzulassen, oh, jetzt wird gesungen und jetzt wird wieder gesungen, aber wie du sagst, ist es bei dem wirklich sehr organisch, weil es ja halt aber auch immer gut zur Story passt, weil er ja diesen Sänger spielt, der ja in dieser, sozusagen in diesem Zwiespalt steckt. Eigentlich muss er zur Schule gehen, aber eigentlich will er ja seiner Leidenschaft, dem Singen, nachkommen und halt abends auf der Bühne stehen. Deswegen ist es so logisch, wäre er jetzt ein Truckfahrer, ist es immer ein bisschen schwieriger mit dem Singen.
Ja, das stimmt.
Deswegen, weil er halt ein Sänger ist, kann er ja auch andauernd singen. Ja. Also sehr. Liegt auf der Hand.
Ja, das stimmt.
Wie empfindest du das, Dennis?
Ich hatte, kann ich schon mal vorausschicken für alle Filme, ich habe an alle drei Filme irgendwie einen anderen Bewertungsmaßstab gesetzt, weil das auch irgendwie alles andere Genres für mich so sind. Mhm. Und der Film hier hat für mich richtig gut funktioniert, weil der auch gleich mit so einem Banger-Song da reingeht und dann diese ganze, ich nenne es mal Grease-eske ja, Darstellergestaltung, wie die aussehen, wie die sich so ein bisschen verhalten und was für Konflikte da so entstehen. Das hatte so eine West Side Story Grease-Vibes irgendwie. Mhm. Dann aber mit diesen geilen Songs da drin. Das hat für mich sehr überraschend gut funktioniert. Mhm. Da habe ich angefangen. Mhm. Nee, mit meinem eigenen habe ich angefangen, genau. Und dann kam der und da war ich hier wirklich positiv überrascht, auch weil der so lang war und ich gedacht habe, oh bitte ey, jetzt haben wir hier so ein 116-Minuten-Brett und dann vielleicht sowas. Und nee, hat für mich sehr kurzweilig und gut funktioniert. Und als ich Walter Matthau gesehen habe, ist mein Gehirn explodiert. Jetzt dachte ich so, what? Wo kommt der denn her? Ich habe auch so 3 Minuten gebraucht, bis ich realisiert habe, Moment mal.
Die Nase, diese Nase, irgendwoher kenne ich die Nase.
Ja.
Er dauert noch mehr. Er spielt ja den Zuhälter von Ronny. Ja. Ich mag den ja total gerne mittlerweile. Wir hatten den, Dennis und ich hatten den von gar nicht so langer Zeit da mal Reservoir Dogs auseinandergenommen und da hat er auch eine eben nicht so lustige Rolle in Stopp die Todesfahrt der U-Bahn Pelham 123 aus den 70er Jahren gespielt. Wow. Und ich kannte den, hatte den halt immer nur präsent. Vor allem mit hier Jack Lemmon in irgendwelchen lustigen Sachen. Und ey, der kann ja wirklich auch richtig geile andere Sachen spielen. So. Ja. Konnte, ja.
Ich kannte den natürlich als Mr. Wilson aus dem Film, der nach mir benannt wurde.
Also ja, na Logo. Aber auch hier eher eine Komödie, Kinderkomödie.
Ja, klar.
Ja. Ich habe mich ja letztens von der VHS-Kassette getrennt, muss ich gestehen. Ich habe den auf DVD und dachte jahrelang, auf DVD ist eine Szene geschnitten, die auf der VHS-Kassette aber enthalten ist und ist gar nicht. Der ist da auch auf VHS-Kassette in einer Szene geschnitten. Deswegen konnte ich mich von ihr trennen und hat der festgestellt, scheiße, ich habe gar nicht diese limitierte Auflage, wo ein Sticker mit beiliegt. Ja. Also.
Sag mal.
Ja, ohne kann man nicht überleben.
Hast du den Sticker zufällig? Hast du die VHS-Kassette? Von Dennis?
Nee. Nee. Ich habe auf meinem Gästeklo habe ich das Buch liegen.
Ach, gibt es auch noch
ein Illustrierte.
Buch zum also hier so, der Film kam zuerst raus und dann machen wir noch ein Buch, weil der so bekannt oder so erfolgreich war, oder?
Nee, das war das Buch, glaube ich, zur Animationsserie.
Ach ja, stimmt.
Oder, das gab darauf basiert das eigentlich, glaube ich, irgendwie alles. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das parallel entstanden ist. Ich meine, das Buch war zuerst da.
Ja. Wir müssen ein Dennis-Special mal machen. Können wir es alles recherchieren,
genau. Filme mit Dennis.
Ah, Filme mit Dennis und mit David. Wir waren letztens am Überlegen, ja, wir brauchen eine Backup-Folge für Notfall, falls mal was nicht klappt, dass wir die dann einspielen können. Und da hatten wir jetzt ein Thema, das machen wir jetzt als reguläres Thema. Das passt doch gerade ganz gut. Tut mir leid, dass wir hier deine Zeit nicht brauchen, indem wir brainstormen. Gut, Dennis, da haben wir ja schon mal für den Austausch für nächste Woche, oder?
Ja. Und Wayans Filme.
Ich bin dafür, dass wir den Namen erstmal streichen. Die Dauer der Folge hier. Ja.
Ja.
Okay. Ich fand interessant, dass der irgendwie unterschiedliche Bewertungsskalen damals und heute hatte. Er hat auf Blu-ray ein FSK 12 Rating, war aber früher zu Westdeutschland-Zeiten ab 16 freigegeben. Weil eben wahrscheinlich ein bisschen, ja.
Alkohol vielleicht.
Am Ende wird ja dann auch jemand erschossen. Ich will ihn nicht spoilern. Möglicherweise, ja. Keine Ahnung. Ich war überrascht darüber, dass der, Dennis, wolltest du was sagen? Der ist gerade so angesetzt.
Ich hätte nur noch ergänzt, vielleicht war es auch der sexy Hüftschwung, der war ja durchaus ein Thema immer. Also,
stimmt.
Der war wirklich immer ein Thema. Es war ja so eine sexualisierte Musik.
Ja.
Nur von der Hüfte aufwärts, bitte.
Sehr gut. Ich war halt überrascht, dass der in so vielen Ländern, es waren um die 30, hatte ich, glaube ich, recherchiert, ein Kino-Release tatsächlich auch hatte. Und im selben Jahr auch, als der rauskam, dann auch in Westdeutschland ein Kino-Release hatte. Ich muss es erwähnen, am 21. Oktober 1958. Also exakt 21 Jahre, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Ja.
Oha.
Mhm. Ja, mittlerweile, wie gesagt, FSK 12 und ähnlich war es dann eben auch in USA gelagert. Da hatte er irgendwie Approved-Kennzeichnung bis 97 und vermutlich wurde dann im Zuge der DVD-Neuprüfung neu geprüft und dann hatte er ein PG, also Parental Guidance Rating. Jo, ansonsten ist aber zensurtechnisch irgendwie nichts groß bekannt. Ja, Michael Curtis hat, wie ich schon meinte, die Regie geführt. Und wer Michael Curtis neben Casablanca nicht so kennt, möglicherweise kennt man die Abenteuer des Robin Hood von 1938, eine der beliebteren Robin Hood-Verfilmungen. Und er war insgesamt 5-mal für einen Oscar nominiert, hat eben nur einmal für Casablanca den Oscar gewonnen, war sonst noch nominiert für Unter Piratenflagge 35, Vater dirigiert 38. Und das fand ich echt krass, im selben Jahr, also der war wirklich als Regisseur zweimal, also im selben Jahr mit einer Oscar-Nominierung am Start. Da gab es nämlich noch, den kennt man vielleicht, den habe ich zumindest gesehen, Chicago, Engel mit schmutzigen Gesichtern. Und der hat, genau, der hat auch im selben Jahr dann noch die Abenteuer des Robin Hood gedreht. Dafür war dann aber nicht Oscar nominiert. Also der war echt krass unterwegs. Und noch für Yankee Doodle Dandy. So, das muss ich einfach erwähnen. Es tut mir leid. Das ganze Ding basiert auf einem Roman von Harold Robbins namens A Stone for Danny Fisher. In Deutschland haben sie einfach den Namen im Titel weggelassen. Da heißt der dann nur Die Gnadenlosen. Keine Ahnung, was das wieder für ein reißerischer Titel sein soll. Passt für mich inhaltlich nicht so sehr. Ansonsten fand ich die Kamera auch irgendwie erwähnenswert. Hab dann mal kurz reingeklickt und gesehen, dass Russell Harlan hier auch Kamera geführt hatte. Den hatte ich mal als Kameramann bei den Banausen zur Rezension von The Thing 1951. Da hatte sich mein Gehirn ist manchmal auch einfach ein bisschen komisch gestrickt. Ja, jetzt am Wochenende ja nochmal die Brücke geschlossen, weil wir ja bekanntermaßen True Detective die 4. Staffel geguckt haben. So, ich überfliege mal ganz, ganz kurz noch den Cast, den ich mir notiert hatte. Aber ich meine, das war's. Da war ich vollständig unterwegs. Ja, also ich mochte den Film trotz der 116 Minuten Länge sehr. Es war der letzte von den dreien, die ich geguckt habe. Ich habe mich inspirieren lassen von Dennis, der meinte, oft guckt er die Filme des anderen, um einfach mal so in die Stimmung reinzukommen. Da muss man noch nicht so verbindlich am Start sein. Ja. Und das habe ich dieses Mal auch gemacht. Und was hier auch für mich massiv dazu beigetragen hat, der ist halt angesiedelt in New Orleans. Und ich liebe einfach New Orleans. Und ja, der hat irgendwie so einen besonderen Vibe und der überträgt sich halt auch im Film. Also ich mochte die Settings, am Anfang ist es vielleicht noch mehr ausgeprägt, auch so dieses Nachtclub-Setting mochte ich sehr. Die haben Teile, also die Innenaufnahmen wurden dann in Paramount Studios gedreht, die hier auch als Vertrieb fungiert hatten. Ja, für mich war das irgendwie eine runde Sache. Aber es klang ja auch bei euch so, dass ihr da gut durch diese 116 Minuten kamt.
Voll.
Super.
Ja.
Definitiv. Ich kann mich auch erinnern, dass, also es ist schon Weilchen her, dass ich den gesehen habe, aber genau das, was du erwähnst mit den Farben, eben weil auf dem Cover dieser blau-gelbe Badeanzug dieses Kostüm ist und ich mich dann immer frage, so, wenn die dann so hübsche Kleidchen anhaben und kleine Blusen und dann noch so ein kleines Tuch um den Hals, dass ich dann immer denke, oh, das ist jetzt bestimmt hellblau und das ist so ein Orange-Aprikot irgendwas. So, ich stelle mir dann immer vor, wie das wohl alles ausgesehen hat. Wahrscheinlich war in Wirklichkeit alles einfach nur beige. Aber ich glaube, dass das auch ein ganz schönes Ding irgendwie ist, dass man sich selbst so malen kann.
Ja.
Als würde man sich den selbst ausmalen können, einfach im Wortsinn, wie der aussieht.
Ja. Das ist auch ein schöner Aspekt bei den Schwarz-Weiß-Filmen, bestimmt.
Das ist voll süß.
Ja. Ich habe noch recherchiert, dass Elvis Presley aufgrund dieses Films nochmal seinen Armeeeintritt und ja letztendlich dann auch die Stationierung in Deutschland um 60 Tage verschieben konnte.
Mhm. Er hat alles versucht.
Ansonsten, der Roman hat halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt und stand schon auch früh fest, dass das verfilmt werden soll, der Stoff. James Dean war mal dafür vorgesehen, für die Rolle des Danny. Und auch Marlon Brando. Und manchmal liest man ja sowas und denkt sich, das ist doch vielleicht auch irgendwie ein bisschen sehr an Haaren herbeigezogen. Marlon Brando war tatsächlich dann auch am Set während der Dreharbeiten und hat dann eben Hallo gesagt und Elvis hat es einfach gefreut, dass Marlon Brando da aufgekreuzt ist und die sich zumindest die Hand geschüttelt haben. Ansonsten gingen ein paar Kritiker davon aus, dass die Performance von Elvis auch vielleicht zu einer Oscar-Nominierung führen könnte, was aber eben in dem Film aber auch prinzipiell ja leider nicht passiert ist. Ja, so viel zu irgendwelchen Sidefacts, die ich mir notiert habe. Gibt's von euch noch irgendwas meinungstechnisch, inhaltlich oder faktenmäßig zu ergänzen, was ihr schon immer zu King Creole loswerden wolltet? Ich sehe Kopfschütteln von Nora. Gut, dann komme ich mal zu den Punkten. IMDb ist bei einer 7,0. Achso, und das war übrigens mein Vorgehen, warum ich mir diesen Film auch gepickt habe. Ich habe mir einfach alle Filme von Elvis listen lassen und dann nach, ich glaube, Beliebtheit und nach Bewertung sortiert. Mhm. Und der ist ziemlich weit oben. Mhm. Ja. Und weil ich ihn eben ja eben nicht kannte, war das dann für mich eine Herangehensweise, mit der ich zufrieden war. Auf IMDb gibt es keinen Metascore, aber habe mir die Mühe gemacht, bei Rotten Tomatoes auch mal kurz zu gucken. Und da hat er sage und schreibe 96% auf dem Tomatometer. Ja, also der kam wirklich ziemlich gut weg. Bei Letterboxd kommt der auch passabel weg, bei einer 3,6. Ich mochte den Film, ja. Ich bin hier bei 8 Punkten gelandet.
Stark. Okay.
Dennis, wo warst du? Also jetzt bei den Punkten ja. Meine ich.
es trifft ja beides zu. Wir haben ja heute eine Latenz wie ein Counter-Strike-Zocker 2003 im WLAN seiner Mama. Ich bin bei 7,5 gelandet.
Na, Schnieke. Nora, hast du Punkte mitgebracht oder willst du was aus dem Bauch herausschießen?
Ja, aus dem Bauch eine 10, lol.
Ja, sehr schön.
Überraschung.
Natürlich, sehr gut.
Natürlich.
Na, sehr gut. Ich hatte bis vorhin auch irgendwie in Erinnerung, oh, Nora war bestimmt mit Guess in dem Elvis Biopic, wo Jonathan Rhys, war das John? Nee, war nicht John. Der hatte auch mal ein Biopic gedreht. Mann, ich kann mir nie dessen Namen merken.
Austin Butler.
Dankeschön. Hattest du den mit Guess zusammen gesehen?
Boah, das weiß ich nicht mehr, ob wir den zusammen gesehen haben, aber gesehen habe ich ihn auf jeden Fall.
Auf jeden Fall hatte ich irgendwie in Erinnerung, boah, dann muss Nora auf jeden Fall auch die Filmbesprechung bei den Banausen mitgemacht haben. Und hatte nochmal nachgeschlagen und hatte null, mein Gehirn ist wirklich scheiße geworden, null in Erinnerung, dass ich dabei war.
Lustig.
Ja. Und hatte auch einfach gesehen, wow, vergessen. ich hab dem 9 Punkte gegeben.
Ja.
Ich mochte den einfach. Für mich war dann eine runde Sache. Guess war mit 8 Punkten auch noch gut dabei. Lee war dann so ein bisschen, der war so der Mäkelige, der war dann mit 7 Punkten dabei. Ja, wie stehst du zu dem Film?
Ich habe auch viel darüber nachgedacht, natürlich jetzt auch in Vorbereitung noch für den Podcast jetzt. Und wie heißt der andere Film, der jetzt gerade erst mit Austin Butler rauskam, habe ich vergessen. Aber für mich ist der so doll, Elvis, was die Oberlippe betrifft. Deswegen darf der. Der darf ganz doll. Okay, und sonst cool. Dürfen nicht viele, dieser Jonathan Rhys
Davis,
nee, ja. Ja. Der soll wegbleiben.
Ah, ja.
Einfach weg.
Hast du den gesehen trotzdem?
Ich habe den auch auf DVD natürlich trotzdem. Ja. Aber nee. Und Austin Butler darf wirklich. Und der ist wirklich so ein, der hat auch die Körperhaltung. Mhm. Also diese ganz kleinen Sachen, auch wie der den kleinen Finger an der linken Hand hält und so. Das hat der alles so entweder aus sich selbst oder so gut studiert. Ja. Und beides ist ja sehr respektabel, deswegen Austin Butler, los geht's.
Ja, und ich oute mich mal, ja. Ich finde ja Elvis Presley wirklich sexy.
Natürlich, entschuldige bitte.
Und Austin Butler sieht da auch einfach sexy aus, ja. Also ich finde vor allem die Mundpartie, aber auch die Augenpartie, da gibt's schon gewisse Ähnlichkeiten. Und natürlich auch die Frisur, die Haare, mit der man dann so eine Frisur hinbekommen kann, das hat schon echt gut gepasst.
Ja, das stimmt. Ja. Dennis nickt auch, immerhin.
Genau, er schmunzelt so leicht. Sexy? Ist da jemand sexy?
Pleite, aber sexy.
Ja, sehr schön. Dennis, du hast wahrscheinlich mehr auf dem Schirm. Wir haben ja gesagt, chronologisch machen wir durch. Wer wäre als nächstes dran?
Der ich wäre dran. Denn du hast mir eine gute Brücke geliefert mit Marlon Brando. Denn auch in diesem Film sollte eigentlich Marlon Brando die Hauptrolle spielen und Frank Sinatra die Nebenrolle. Also hätten wir auch einen Musiker dabei gehabt, aber halt nicht Elvis. Am Ende ist es aber Elvis Presley geworden und ich habe diesen Film gepickt, weil ich den Regisseur gesehen habe und habe gedacht, was zur Hölle ist denn das? Denn Ich spreche über Flaming Star, auf Deutsch Flammender Stern, und der Regisseur ist Don Siegel. Mhm. Und wem das nix sagt, der hat Dirty Harry gemacht, Escape from Alcatraz oder das Body Snatchers Remake. Nee, das Original, Entschuldigung. Heißt also Filme aus einer ganz anderen Richtung. Und ja, wir haben hier einen stabilen Western, was ich auch irgendwie spannend fand. Und deswegen habe ich mir den Film erstmal gepickt. Der ist von 1960 und ist auch, ist nicht, wir haben keinen Walter Matthau, aber wir haben trotzdem einen ganz geilen Cast, den sie hier zusammengeschustert haben. Aber bevor ich darauf komme, würde ich einmal so ein bisschen in die Handlung gehen, denn da habe ich etwas über Elvis Presley gelernt, was ich bis dahin noch nicht wusste.
Mhm. Oh, was für ein Teaser.
Ja. Ja, ja, fand ich auch spannend. Denn ja, also ich würde mal erstmal in die Handlung einsteigen, denn wir sind hier im Jahre 1878. Und da begleiten wir die Familie Burton. Und die haben so eine kleine Farm, etwas abgelegen von der Stadt, an der sie angedockt sind, wo es halt ganz viele Farmer gibt. Und wir haben hier einmal zwei Brüder, die hier eigentlich auch im Zentrum stehen. Und einer davon ist halt Elvis Presleys Rolle, nämlich Pacer Burton.
Der Name ist auch so geil.
Der ist richtig geil, Mann. Der geht richtig rein. Ja, und dann hat er noch einen Bruder, das ist Clint Burton. Und sein Vater Sam, der wird aber eigentlich immer nur Pa genannt. Und die Mutter Nettie.
Clint Burton. Weißt du, ob Don Siegel danach erst die Filme Clint Eastwood zusammen gemacht hatte? Oder?
Nee, aber vielleicht hat er danach Hawkeye geschrieben, Clint Barton. Nee, keine Ahnung, ob er zeitlich habe ich bei da. Nee, Dirty Harry muss danach gewesen
sein. Ja, der war danach. Dirty Harry war 70er, Anfang der 70er.
Ja. Genau, so. Und diese Familie ist vor allem im Dorf besonders angesehen, weil die beiden Brüder eigentlich nur Halbbrüder sind, denn Pacer Burton ist ja Native Americanischer Abstammung. Mhm. Er ist quasi ein Halbblut, wenn man es so sagen will, wie es hier im Film ist. Er gehört zum benachbarten Kiowa-Stamm. Und ja, die haben auch schon häufiger mal die Nachbarfarmen überfallen, aber eben nie die der Burtons, weswegen sie von ihren Nachbarn so ein bisschen argwöhnisch beäugt werden. Denn ja, das sieht natürlich so aus, als wenn sie aufgrund seiner Herkunft die so ein bisschen aus dem Feuer nehmen und die in Ruhe lassen. Oder ihm das halt auch zu Last legen, dass sie angegriffen werden, weil er ja zu denen gehört. Das geht ja so nicht. Ja. Und die werden halt auch immer gefragt, so diese Familie, auf welcher Seite sie eigentlich stehen wegen ihm, und müssen sich da halt häufiger mal der wütenden Nachbarn erwehren, beteuern aber immer halt, dass sie damit nichts zu tun haben und auch nicht auf deren Seite stehen. Ja. Aber eigentlich so ein bisschen in sich ist Pacer etwas unschlüssig. Denn er fühlt sich auch nicht so richtig in dieser Gemeinschaft dazugehörig, halt auch weil er so oft attackiert wird von, oder nicht körperlich attackiert, aber verbal attackiert wird von den Farmern, ist er so ein bisschen innerlich zerrissen, wenn man so will. Ja, und irgendwann wird halt bei einem Überfall der Kiowa wird dann, wie war das denn nochmal? Ah genau, er ist, wird die Mutter quasi in einem schwer angeschossen, glaube ich. Ich glaube, die wird angeschossen, ne? Meine ja. Es ist lange her. Und verstirbt dann auch.
Du bist seitdem ja ein paar Mal auf den Kopf gefallen, haben wir ja vor der Aufnahme, vom Aufnahmestart.
Ja, genau. Ja. Ja, genau. Und die verstirbt dann halt, sieht aber vor ihrem Tod den flammenden Stern des Todes, worauf auch dann hier dieser Titel basiert. Mhm. Und der wird im Laufe der Handlung noch ein paar Mal häufiger Erwähnung finden und auch gesehen. Und man weiß hier bei diesem Film, finde ich, nicht so recht, wie weit man erzählen soll. Mm. Denn irgendwann machen sich die Brüder natürlich auf, auf den Weg, Rache zu nehmen nicht, aber die Situation halt zu lösen und auch der Vater. Und es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen, sowohl mit den Native Americans als auch mit den benachbarten Farmern. Und bis es dann irgendwann immer weiter eskaliert und Pacer sich dann irgendwann entscheiden muss, wem er sich zugehörig fühlen möchte und wer hier welchen flammenden Stern sieht. Was irgendwie ziemlich wild ist. Ja, und auch das ganze Teil hier basiert auf einem Buch, nämlich der eigentlich passendere Titel, oder was heißt, er heißt eigentlich Flaming Lands. So der Original-Buchtitel. Denn, das ist der Name der Hauptfigur. Und das Drehbuch hat Nanelli Johnson umgeschrieben. Und den kennt man auch für sehr große Filme, nämlich Früchte des Zorns oder Das dreckige Dutzend. Ja. Der hat natürlich aber auch noch, wird hier noch so ein kleiner Love Interest reingepackt. Da haben wir nämlich Barbara Eden, die Hauptrolle im Bezaubernde Genie gespielt hat. Das ist, glaube ich, auch so ihr prägendster Credit.
Hat auch so meine Kindheit geprägt.
Ja, ne? Sie auch so geliebt, ey.
War auch ein bisschen überraschend, die hier zu sehen. Ja. Aber was man sich natürlich nicht nehmen lassen konnte, ist den Chef der Kiowa, also den Häuptling Buffalo Horn, der muss natürlich von einem Mexikaner gespielt werden.
Na klar.
Wie sich das halt so gehört. Und,
ein bisschen angeschmiert. Also
sehen
angemalt.
Alle gleich aus, ja, komm. Echt, ey. Ganz ehrlich.
Ja, könnte man so sagen. So. Und jetzt kommen wir mal dazu, was ich hier gelernt habe. Denn ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, Elvis Presley spielt so ein Halbblut. Wird es ja heute auch nicht mehr so machen, ist ja schon schwierig. Aber seine Ururgroßmutter war Cherokee.
Stark.
Das heißt, er ist Native Americanischer Abstammung. Und das ist dann ja wieder
vollkommen berechtigt.
Ja.
Also wenn jemand so eine Rolle spielen darf oder durfte, dann war es Elvis. Finde ich gut.
Ja. Und oder als ich mir dann die Herkunft angeguckt habe von den Presleys, ist es ja großartig. Da ist Deutsch, Schottisch, Irisch, Französisch und Cherokee vertreten. Das ist schon nicht schlecht. Da kann man sich überall, er kann eigentlich alle Rollen spielen.
Und, also ich frage mal vorsichtshalber nach, obwohl ich die Antwort schon irgendwie vermute. War die Info neu für dich?
Ich weiß, dass ich es schon mal gelesen hatte, aber ich hätte es jetzt nicht mehr selbst abrufen können. So, es war so ein, stimmt, Moment. Aber ich hätte es jetzt nicht noch dazu sagen können.
Okay.
Ja, also für mich war es definitiv neu. Es war so ein richtiger, wow, krass, okay. Das wusste ich auch noch nicht.
Das ist eine klassische amerikanische Familiengeschichte wahrscheinlich.
Ja. Und wenn man dann noch weiter recherchiert, so ein paar Dinge, kriegt er halt auch Anerkennung dafür, dass er das so gespielt hat, denn er wurde auch in das LA Indian Tribal Council aufgenommen für diese Darstellung halt dieser Figur. Das heißt, auch die Native Americans geben ihm dafür nicht zu kleinen Credit, dass er das so verkörpert hat, was ich auf jeden Fall interessant fand. A, wusste ich nicht, dass es das gibt. Und B, fand ich das schon cool.
Ja, das stimmt.
Wäre heute auch ab und an mal durchaus wünschenswert. Ja, der Film hieß eigentlich Black Star. Hip-Hop-Fans wissen Bescheid. Und Elvis hat auch den Titelsong, denn das ist hier eine Besonderheit. Es gibt hier nur eine Gesangseinlage von ihm. Es gab noch eine zweite. Die wurde aber rausgeschnitten, denn der zweite Song Summer Kisses Winter Tears, da saß er am Lagerfeuer bei den Kiowa und hat das für die gesungen und das Testpublikum hat sich so totgelacht, dass sie die wieder rausgeschnitten haben.
Ah, okay.
Also es muss wohl sehr skurril gewesen sein.
Interessant. IMDb listet zwei Songs mit ihm. A Cane in a High Starked Collar und Flaming Star. Aber ich krieg's auch nicht zu. Also yes. Flaming Star, klar, hat man dann ein bisschen präsenter natürlich, Titelsong. Weil den anderen würde ich jetzt auch nicht mehr verorten können.
Ich glaube, im Film singt er tatsächlich nur den einen, oder?
Ja, kann
ganz
gut
am
sein.
Anfang.
Das kann sein.
Vielleicht war das so ein zweiter Abspannsong oder
ja,
so.
Ja, kann sein.
Ja. Bei und den Song, den er halt singt. Den Song, den er halt singt, den hat er erst halt als Blackstar eingesungen. Der musste ihn nachträglich nochmal ändern und neu aufnehmen. Mhm. Weil die den Titel halt geändert haben. Mhm. Ja. Heute würdest du es wahrscheinlich mit KI machen, aber damals ging das halt noch nicht. Ja, und ursprünglich sollte eigentlich der Drehbuchautor, nämlich Nunnally Johnson, Regie führen, produzieren und schreiben. Am Ende haben sie ihn nur schreiben lassen. So ist es dann halt auch gekommen, dass Brando und Sinatra nicht am Start waren. So ist es dann gekommen, dass der Titel geändert wurde. Und auch die Hauptdarstellerin, nämlich Barbara Eden, war gar nicht am Anfang besetzt. Die ersten drei Drehtage war Barbara Steele da. Die hat sich dann aber mit Don Siegel so in die Haare gekriegt, dass sie einfach gegangen ist. Und obwohl man ihr angedroht hat, dass man sie verklagen wird, hat sie gesagt, nö, ist mir egal, ich komme nicht mehr wieder.
Ja, stark. Cool. Nieder mit dem Patriarchat. Los geht's. Ja. Queen, Slay.
Richtig gut.
Vor allem gegenüber ja, Don
Siegel. Die hat einfach einen Fick drauf gegeben und hat gesagt, so, nö, habe ich keinen Bock drauf, gebe ich mir nicht. Stark. Tschüss.
Finde ich super.
Ob das jetzt klug war, weiß ich nicht. So ein Film mit Elvis ist ja auch eine schöne Sache, aber sie hat es auf jeden Fall durchgezogen und auf definitiv Respekt dafür.
Mhm. Genau, ey, liebe Filmschaffenden überall hier auf der Welt, ihr hört ja alle unseren Podcast. Bleibt dabei, eure Haltung, eure Werte zu vertreten, ja. Ihr bekommt zumindest irgendwann Jahrzehnte später durch so jemanden wie hier in Podcast-Runde dann Props dafür, dass ihr, genau, dass ihr so gehandelt habt, wie ihr gehandelt habt.
Ja, aber Barbara Steele könnte uns vielleicht dann in einem anderen Format nochmal begegnen, denn die hat bei Die Stunde, wenn Dracula kommt, von Mario Bava mitgespielt und dem Herren möchten wir uns irgendwann sicherlich auch nochmal annehmen.
Oh ja. Das ist irgendwie auch ein geiler Wrestling-Name, oder? Barbara Steele. Ich stelle mir gerade vor, wie sie dann Gegnerin im Kopf so gegen die...
Ja, aber dann nee, dann heißt die nur Barb Steele. Barb Steele, und hat so auch diese Dings-Tattoo wie Pamela Anderson.
Ja, so ein Stacheldraht.
Ja, geil. Oh ja. Barbed Wire.
Ja, ja. Barb Steele. In your movie theater soon.
Sehr schön. Wusste schon, dass Nora hier einfach perfekt reinpasst.
Ja. Ja, wofür wahrscheinlich die meisten Leute kennen den Film weniger als ein Bild von Andy Warhol, wo Elvis nämlich als Cowboy zu sehen ist. Und das ist aus diesem Film. Da sieht man, also wer das Bild jetzt nicht kennt, das ist so Elvis, glaube ich, zweimal, wie er eine Knarre zieht, wenn ich mich nicht täusche.
Hm. Ach, das Ding.
Oder sogar dreimal. Ich glaube sogar dreimal.
Ich glaube, es ist auch auf ganz vielen so T-Shirts und Merch.
Ja, genau. Das ist sehr bekannt und das ist aus diesem Film.
Cool. Sehr ansehnlich.
Ja. Ich feiere das, wie sich dann immer so bestimmte Kreise einfach schließen.
Ja.
Infokreise.
Ja, und gerade bei sowas wie Warhol und so, da hast ja viel Pop-Art und Popkulturelles zu holen. Und hier hat er sich was aus diesem Film geholt.
Sehr cool.
Ja, bevor ich euch da zu frage, kann ich ja einmal kurz meine Meinung kundtun. Es war der erste Film, den ich gesehen habe. Und bei Western bin ich kritisch, weil es auch einfach so überragende Western gibt in der Filmgeschichte, so dass ich hier nämlich wieder einen ganz anderen Bewertungsmaßstab reingezogen habe, weil hier habe ich irgendwie Elvis als die Person, die er ist, nicht so wahrgenommen wie in King Creole, sondern einfach auch als Darsteller genommen und ihn in den Kontext eines guten Westerns reingepackt und auch so entsprechend bewertet. Und der Film hier hat keinen Elvis-Bonus bekommen, sagen wir es mal so, weil er einfach für das, wofür ich ihn geil finde, hier nicht so ganz auf die Schiene bringen kann. Er macht das gut, gar keine Frage, aber für mich funktioniert der Film als Ganzes nicht so richtig, wie ich es mir gewünscht hätte. Also es ist jetzt kein überragend guter Western und es ist aber auch nicht so geschrieben, dass Elvis das rausreißen könnte mit seiner Elvis-Haftigkeit. Und das ist so ein bisschen das Problem des Ganzen für mich. Das ist kein schlechter Western, aber es ist auch kein guter bis sehr guter. Wie ging es euch da? Nora, du als Fan.
Ja, ich war
natürlich. Hattest du den Elvis-Bonus?
Ja, den habe ich natürlich, den hat er für mich immer. Und aber jetzt, während ich dir zugehört habe, war ich so, ja, stimmt, er hat recht. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist wirklich auch fast tagesformabhängig und wirklich mit welchem Maßstab man rangeht. Und ohne viel zu spoilern, nicht nur ich, sondern auch ganz viele Fans weltweit waren nicht einverstanden mit dem Film. Weil es kann nicht sein, dass das passiert, was passiert. Ich will nicht, darf ich spoilern? Komm, ich darf, der stirbt. Ich will nicht, dass der stirbt, verdammt. Verstehst du?
Ja.
Und alle waren sauer. Und das ist auch was, ich war da so. So. Und deswegen, wie gesagt, da ist dann bei mir komplett die rosane emotionale Brille, diese Pilotenbrille in rosa, die er immer in Gold hatte. Und aber ich gebe trotzdem 10 Punkte, weil Hallo ist selbes Film.
Geil. Geil, geil.
Wie war's bei dir?
Wie war's bei dir?
Ich muss gestehen, ich habe mir den Film mit deutscher Synchronisation reingezogen.
Bist du denn des Wahnsinns fette Beute?
Ja. Digga.
Ja, ich brauche immer auch Potenzial, mir dann einen Film nochmal dann reinzuziehen. Ja. Und die war natürlich nicht.
Boah, ich glaube, ich habe den noch nie auf Deutsch gesehen.
Okay, ja, tu es lieber nicht, weil es war nicht zuträglich, wenn es um halt, ja, die klassischen Westernrollen aus den 50er oder davor ja auch noch 60er Western geht. Und die Darstellung von Native Americans, auch hier sieht man es ja, das sind am Anfang Wichser, die einfach ja grundlos irgendwie Leute, Weiße erschießen. Und dann tritt da zunächst Rodolfo Acosta auf den Plan. Danke für die Recherche, dass der eben gebürtige Mexikaner ist. Das relativiert so ansatzweise. Ansonsten dachte ich, wow, what the fuck? Naja, das sind einfach mittlerweile die Schwierigkeiten, die ich habe, um mir Western von damals so reinzuziehen. Und dachte zunächst, da wird halt eben wieder auch so ein klassisches weiße Cowboys gut, Indianer schlecht Bild aufgezogen, was sich dann zum Glück über den Verlauf der Story ja nicht so aufgezeigt hatte. Aber da hatte ich dann einfach schon ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Film. Und insgesamt mochte ich den trotzdem so hinsichtlich verschiedener Aspekte. Aber das war leider kein Film, wo ich von Anfang bis Ende gut durchgekommen bin. Meine Meinung.
Ihr habt beide jetzt aber auch keine Punkte gesagt. Ist es der Freundlichkeit wegen oder einfach, weil ihr euch nicht einigen und konntet auf Punkte?
Dennis bringt noch Punkte. Und dann dürfen wir auch.
Okay.
Jetzt dann mache ich das doch direkt.
Nee, alles gut.
Ich habe schon vorweggenommen einfach.
Ist doch cool.
Ich mache das jetzt auch mal direkt, weil ich habe auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Die IMDb-User sind bei einer 6,5, kein Metascore. Ein Letterboxd ist bei einer 3,3. Bei mir hat es hier nochmal so ganz entspannt für 6 gereicht.
Süß. Wie hat sich
dein Hoch auf Nora. Nee, danke schön. Diese Reaktion ist doch super. Wir müssen sagen, wir haben Nora vorgewarnt. Ja, nicht, dass sie irgendwie plötzlich vor Schreck vom Stuhl gehopst ist, ja, weil wir hier das Achtungssignal gedrückt haben. Ja, danke. Ey, du glaubst nicht. Ich werf ja Lee und Guest immer wieder vor. Boah, langweilig. Am Anfang habt ihr euch so oft gezockt. Gezockt haben die auch. Aber gezofft. Die sind ja so zusammengewachsen und haben halt so oft eine gleiche Meinung, dass die Prämisse, aus der der Podcast damals entstanden ist, ja, gegensätzliche Meinung und wir reden darüber, die gibt's ja oft gar nicht. Und bei Dennis und mir, das war schon auch von Anfang an so, aber bei uns merkt man auch total oft, ja, dass wir da gleicher Meinung sind, auch vor allem dann beim Ergebnis. Ja, oft weichen wir nur einen halben Punkt voneinander ab.
Mhm.
Ja. Also von daher freuen wir uns sehr, dass du mit 10 Punkten am Start bist und eben auch eine andere Perspektive hier auf die Filme mitbringst.
Ja, wie gesagt, also ich checke voll, dass wenn man eine Western-Schablone anlegt, das ganz woanders hingeht, aber ich lege gar keine Schablone.
Du siehst Elvis
ich
hab und grad hast
kurz
Herzen überlegt, in den Augen.
Ja, genau, bei mir ist halt so, ja, los, komm, mach einfach.
Geil. Der ist doch schön, das ist doch wirklich, finde ich cool. Und dann hast du 31 Filme zur Auswahl, ja, neben ganz vielen anderen Filmen, aber 31 Filme definitiv mit ihm, ja, die du immer wieder gucken
kannst.
Ist immer
Comfort Zone.
Ja, geil. Mhm. Das ist doch echt cool.
Voll schön.
Ja, ja, dann bleiben wir doch bei dir.
Okay.
Ja, dann.
Warte, ich muss mein Telefon öffnen. Ich habe, wie ich auch rausgefunden habe, ich war mir dessen nicht bewusst. Es ist nicht nur mein beliebtester Elvis-Film, sondern es gilt auch als der erfolgreichste Elvis-Film tatsächlich. Okay. Ich tue mich immer schwer mit diesen ganzen Fakten. Während ihr geredet habt, war ich schon so, ach du Kacke, ich habe das gar nicht so detailliert
ist
vorbereitet
ja
wie ihr.
Muss. Ja, da gehen wir manchmal auch ein bisschen zu tief rein. Ja,
du,
also,
jeder nach seine Fasson.
Richtig, richtig.
Also,
Fasson, dachte
genau.
ich.
Genau. Fasson. Also, es gilt als der erfolgreichste Elvis-Film. Der hat 2 Millionen US-Dollar gekostet und hat weltweit circa 10 Millionen US-Dollar eingenommen. Für das Jahr 1961 ist es
das
dann
ist
wohl
ordentlich
erfolgreich. Oh. Und wir reden natürlich über Blue Hawaii. Mhm. Hawaii, wie wir wissen, es heißt nicht Hawaii,
ja.
Es heißt Hawaii.
Ja, aber ey, da sind wir auch ein bisschen weiter. Aber wärst du vor 20 Jahren in so ein deutsches Reisebüro reingelatscht?
Hawaii.
Und hätte, ja, genau. Mhm. Und nimmst deine Corned Beef Stulle mit, ja, da weiß doch niemand... Was Phase ist.
Ja. Okay, also wir reden über Blue Hawaii.
Bei falschen Namen gewinnt meine Oma immer, die Volvot gesagt hat.
Volvot, ja, ey.
Ach, stark.
Ich vermute, Nathalies Großeltern gewinnen, aber vielleicht das Battle. Die haben gegoggelt.
Mhm, klar.
Und haben dann eben auch, also die Oma war tatsächlich noch bis zu ihrem Tod eben am Laptop unterwegs, was ich sehr gefeiert habe. Und die hatte den Browser Mozzarella Fox.
Mhm, klar.
Oh, ja, schön.
Ja. Und Lebensmittel ist ja sowieso immer der Klassiker. Ja, also Gnocchi, Zucchini.
Mag's ja.
Beim Restaurantbesuch musst du natürlich am Ende ganz schnell gehen. Wurde standardmäßig immer ein Espresso bestellt. Das ist doch sowieso
was Klassiker.
Ist man, ja. Oder mal
ich mache jetzt noch ein Ratespiel mit euch. Meine Oma hat Folgendes immer gesagt, und wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir es rausgefunden haben. Wenn ich beim Einkaufen war, hat sie mir gesagt, kannst du mir bitte Säbelatwurst mitbringen?
Geil.
Oh, süß.
Bis ich rausgefunden habe, dass man das mit C-R-E schreibt, also Servelatwurst und Salami ist, hat ein bisschen gedauert.
Geil.
Aber ist da nicht ein Unterschied nochmal zwischen Servelatwurst und Salami? Ist jede Salami eine Servelatwurst und ist jede Servelatwurst eine Salami?
Boah, wir recherchieren schon viel für diese Folgen, aber das,
ja,
liebe Nora,
also ganz
du
ehrlich,
musst nochmal als Gästin hier am Start
ehrlich
sein, dann bringen
Lass
wir dir diese Antworten
machen
mit.
Einfach eine Folge.
Wir machen eine Folge über Salami.
Geil, geil.
Stark.
Hammer. Ich musste echt überlegen, als mein Schwiegeropa Fuzzetea bestellt hatte.
Ah, diesen Fuse Tea.
Oh, du bist, da wärst du deutlich schneller.
Oh,
das ist einfach nur wie das, was es
so ist. Ja, so wie es da steht, genau, hat er einfach rausgehauen. Ja. Boah, ich habe zu viele Wörter, das ist unglaublich.
Ja, gerade auch bei Eigennamen und Straßen, ja. Straßennamen und so.
Ja, also wo ich dann auch schmunzeln musste, Automarke Mitsubishi.
Ja, klar.
Geil.
Aber man weiß ja trotzdem, was gemeint
absolut,
ist.
Absolut, ja. Absolut. Finde ich auch sympathisch. Ich wollte jetzt hier nicht drauf rumreiten und das irgendwie die blöd da. Das sind ganz feine Leute gewesen, also ja, nur noch zur Hälfte ja existent. Und Grüße einfach an Lutz. Ja, wir hauen hier nie Grußbotschaften
Grüße,
raus. Junge. Lutze, ich liebe dir. Ja, das wisst ihr ja. Wir wohnen ja in einem Haus. Gut, aber der ist so wie Nathalie, hat noch nie eine Folge von mir oder uns gehört.
Dann wird es jetzt Zeit, weil er wird gegrüßt.
Ja.
Dann muss er ja wohl hören.
Auf jeden Fall. Willst du noch jemanden grüßen?
Servelatwurstverkäuferinnen.
Geil. Peace an alle Servelatwurstverkäuferinnen.
Okay, also Blue Hawaii. Ich habe mir immerhin aufgeschrieben, dass Norman Taurog Regie geführt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das einem von euch was sagt, mir nicht. Ich war so, ja, okay, weiter. Ja. Drehbuch ist von Alan Weiss und Hal Kenter. Weiß ich auch jetzt, nee, habe ich mir nur aufgeschrieben. Und, aber das scheint vielleicht auch inzwischen zur Elvis-Formel zu gehören. Neben Elvis Presley haben wir die junge Angela Lansbury in der Rolle seiner Mutter.
Genau. Ja. Also, Norman Torok, wenn ich dir ganz kurz noch beiseite springen darf. Ja, ich kannte den vorher auch nicht, aber da hat es dann bei mir bei der Oscar-basierten Recherche natürlich geklingelt. War zweimal nominiert, einmal sogar auch gewonnen als bester Regisseur. Ja, Skippy hat er gedreht.
Aha.
Kenne ich nicht.
Ich auch
ist jetzt auch ein paar Jahre alt.
Okay, aber wenn du es nicht kennst, beruhigt es mich. Dennis, hast du von dem Regisseur schon mal gehört?
Vorher noch nicht, aber er hat auch noch einen Film mit Elvis gemacht, nämlich G.I. Blues.
Ah, okay. Stark.
Na, siehst du.
Guck mal.
Ich glaube, der hat sogar noch mehr gemacht, sehe ich gerade. Die haben auch noch Speedway zusammen gemacht.
Oh.
Na, sag
also der
mal.
Mann, wir könnten ein Norman Torok Special mit Elvis-Filmen machen.
Oh,
so viele
wie
hat
schön
er am Start.
Das
ja, stimmt. Zoff für zwei oder im Original Love a Little hat er nämlich auch gedreht.
Schön.
Skippy.
Und okay. Cowboy Melody auch. Entschuldigung, ja.
Es war nicht nur der erfolgreichste Film, sondern es gilt auch als der erfolgreichste Soundtrack, weil da unter anderem Can't Help Falling in Love auch von ihm wunderschön performt wird. Da kleiner Spoiler, gar nicht an ein Love Interest, sondern an eine Mutti. An dem 70. ich glaube Geburtstag, wie sie auf so einem wunderschönen, und das habe ich wiederum gegoogelt, weil das ist mir wichtig, so ein Pfauenstuhl, so heißt das, auf Hawaii gibt's das und ich glaube auch so in den 60er, 70er Filmen und Serien, so bei Mad Men auf dem Balkon steht dann auch so, der ist so aus Bast, wie so ein Hocker und dann hat ja oben aber so einen großen, runden, wie so ein Schild nochmal, auch aus Bast und das heißt dann Pfauenstuhl.
Ah, okay.
Und da sitzt dann
weil
diese,
der sich so breit einfach
ja, wie ein V rausfächert. So entfächert, genau. Und da sitzt sie dann und dann singt er Can't Help Falling in Love für sie und hat natürlich eine Blümchenkette dabei, um es ja klar. Und das ist auch das, was den Film, glaube ich, so ansehnlich und vielleicht auch so beliebt macht, weil der so auch so sehr mit diesen hawaiianischen Input, mit dem hawaiianischen Input allgemein spielt. Die Musik und diese ganze Steel Drum, die Ketten und die Strände und alles ist einfach wunderschön und alles ist ansehnlich. Da gibt's nichts, was nicht ansehnlich ist in diesem Film. Die Autos, die Straßen natürlich, bisschen Wind im Haar. Und alles ist wunderschön einfach. Zum Inhalt. Natürlich heißt er Chad, weil Danny gab's schon. Also muss er jetzt Chad heißen. Chad kommt von der Armee zurück nach Hause und versteckt sich vor seinen Eltern und trifft sich erstmal mit Miley, die ja natürlich schon bevor er zur Armee gegangen ist, so ein bisschen als kleine Freundin gespielen offensichtlich um den Finger gewickelt hatte, weil er ihr versprechen muss, dass er nicht ganz treu war, aber jetzt, wo er wieder da ist, natürlich nur Augen für sie haben wird, na klar.
Und es fängt ja auch schon so an, ne? Er steigt aus, sie wartet ja mit seiner Mutter, glaube ich, am Flughafen da, am Flieger, dass er da die Treppe runterkommt und er knutscht doch, glaube ich, erstmal eine der Flugbegleiterinnen oder irgendeine Frau halt ab. Ja,
ja.
Was sie ja da.
Sich auf Wiedersehen. Danke für den Flug. Danke für deinen Service. Und die sind nur so, oh mein Gott, natürlich. Natürlich, Elvis darf mich küssen. Und er versteckt sich dann am Strand in so einer Bambushütte und natürlich gehen die in wahnsinnig ansehnlichen Badesachen schwimmen und spielen wunderschön im Wasser wie kleine Kinder und du denkst so, ja, okay, so will ich leben. Und da versteckt er sich in dieser Strandhütte vor seinen Eltern, weil, und das ist natürlich das Drama, seine Eltern, seine Familie hat eine Ananasplantage und der Junge soll die doch bitte übernehmen. Er muss doch den Stolz der Familie weitertragen. Und er ist aber natürlich, wie sich das für einen rebellischen jungen Mann gehört, dagegen und sagt, nein, ich möchte selbst meine eigenen Interessen vertreten und ich möchte für mich selbst stehen und natürlich muss ich lieber Touristinnenführer werden. Das ist tausendmal wichtiger, weil seine Freundin Miley arbeitet auch in so einem, wie so ein Reisebüro könnte man das nennen. Und da will er auch arbeiten. Weil es natürlich ihm viel mehr Spaß macht. Er möchte mit Menschen was machen und einfach auch gegen das Patriarchat. So sehe ich das natürlich. Ich sehe ja auch immer was Progressives in den Elvis-Filmen.
Sehr gut.
Er will gegen das Patriarchat arbeiten und gemeinsam mit seiner Freundin Miley Touristinnen rumführen. Und ich gender nicht, weil es sind Touristinnen, die er rumführen will, klar.
Aber auch mal wieder borstige Touristinnen, ja.
Ja, wir haben eine Lehrerin, Name vergessen, warte, ich habe die Darstellerin, glaube ich. Joan Blackman heißt die Lehrerin, die mit ihren 4 Schülerinnen auf Hawaii ankommt und Elvis soll die führen und die schönsten Sehenswürdigkeiten zeigen. Selbstverständlich verliebt sich die jüngste Schülerin unsterblich in ihn. Und es gibt so eine sehr, sehr wichtige Szene, in der so ein älterer Mann abends in einer Restaurantsituation diese jungen Schülerinnen aber wahnsinnig übergriffig voll labert, so richtig voll seiert, so richtig ekelhafter weißer Mann mäßig natürlich. Und Elvis, nicht nur Touristinnenführer, sondern ja auch Held von Beruf, schreitet ein, bis es eine Massenschlägerei gibt in dieser Bar, ist ja klar. Und dadurch wird ihr dann aber klar, dieser Schülerin, oh mein Gott, er liebt mich. Oh mein Gott, ich muss nachts aus dem Zimmer fliehen und zu ihm laufen. Und er muss sich sehr doll zurückhalten, beziehungsweise sie sehr doll zurückhalten, weil sie wirft sich ihm regelrecht an den Hals. Und er hat es dann aber natürlich nicht leicht, weil dann auch noch die Lehrerin in sein Zimmer kommt am gleichen Abend, oh mein Gott, und ihm auch noch erzählt, wie unsterblich verliebt sie ist. Und er denkt natürlich, weil Entschuldigung, er ist Chad, der Touristinnenführer, er denkt, dass diese Lehrerin auch in ihn verliebt ist. Und dann denkt er sich, oh Gott, meine Freundin Miley habe ich doch. Und dann habe ich doch auch noch diese Schülerin. Und jetzt habe ich auch noch diese Lehrerin. Wohin soll ich denn überhaupt mit mir und meinem Leben? Ja, die Lehrerin ist gar nicht in ihn verliebt. Aber das ist natürlich das Grundproblem, was dann irgendwie gelöst werden muss. Und Miley, seine eigentliche Freundin, der er ja schon nicht sonderlich treu war in den 2 Jahren, in denen er in Hawaii war, sieht aber natürlich auch noch genau diese Situation, wie die Lehrerin mit Chad redet. Gleichzeitig ist die Schülerin ja aber natürlich heartbroken und denkt sich, oh mein Gott, ich kann nicht mehr weiterleben, stürzt in einem Jeep davon zur Küste und will sich im Meer ertränken. Drama pur, oh mein Gott. Chad, hinterher, rettet sie, trägt sie, natürlich fällt es ihm leicht, Bizeps Eisenhardt, aus dem Meer und rettet ihr das Leben. Ich verstehe nicht, ich werde da zu lachen.
Ja. Elvis hat sie mal richtig aufgepumpt für diese Szene.
Ja. Der hat so Liegestütz gemacht vorhin, bestimmt. Oh mein Gott.
Ja, schön Tiroler Nussöl verwendet.
Was ist denn Tiroler Nussöl?
Ich habe ja bekanntermaßen ein paar Jahre, um mein Studium ein bisschen zu finanzieren, im Prinzenbad, im Freibad gearbeitet, na halt im Verkauf. Ja, neben Pommes und belegten Brötchen wurden natürlich auch irgendwelche Sachen, die wichtig sind, um da draußen zu liegen, verkauft. Unter anderem Tiroler Nussöl, was einen geringen UV-Schutz schon inkludiert hat. Ich meine nur so 10 oder so. Ah. Was aber beim Auftragen vor allem dazu führte, dass man so einen bräunlich schimmernden Hautton bekommen hat.
Ach so, wie so selbstbräunermäßig.
Genau, ja.
Ah, okay.
Nur nicht ganz so offensichtlich. Okay, und weil man sich ja eingecremt hat, war das dann halt so der Skill.
Mhm, verstehe.
Du möchtest nicht wissen, was damals meine beiden Homies, mit dem einen bin ich immer noch befreundet, tagtäglich dann aufgetragen haben, wenn sie da im Schwimmbad unterwegs waren.
Oh Junge, okay. Tiroler Nussöl, ich habe wieder was gelernt. Wahrscheinlich hat er das auch benutzt in dem Film und auch seine Freunde. Und genau, das Drama der Geschichte will ich dann da gar nicht weiter spoilern. Mhm. Es gibt natürlich dann am Schluss auch noch ein Happy End und wie es sich für Elvis gehört, gibt's Küsse, innige Küsse. Mit innigen Umarmungen, na klar. Und es gibt aber natürlich auch Songs. Und ich glaube, das ist das, was in dem Film am allermeisten zelebriert wird, ist wirklich die Randomness. Wandersongs und wie sie performt werden. Und ich liebe das aber so doll, weil es gibt zum Beispiel auch eine Szene, die kennt auch, ich glaube, nee, jeder ist auch übertrieben, aber die ist sehr bekannt, weil der einfach mit seinen ehemaligen, wahrscheinlich Schulfreunden auf so einer Art Ruderboot rudert. Mhm. Einfach, die freuen sich, dass er wieder da ist. Hey, Chad, lange nicht gesehen. Ja, schön, komm doch her. Und er schwimmt dahin zu diesem Boot. Rein zufällig haben die alle eine Ukulele bei und singen dann alle auf einmal. Und
ziehen sich aus ihrer knappen Badehose raus und dann wird er umgetrellert.
Das kommt so random und du fragst dich, warum eigentlich, aber es ist so schön, weil es soll, glaube ich, auch wirklich so diese Leichtigkeit und dieses savoir vivre oder wie auch immer man das dann auf Hawaiianisch nennen würde, darstellen, und das schafft es auch zu transportieren. Du guckst dir das an und denkst so, warum zur Hölle singen die jetzt? Scheißegal. Ich guck's mir an, weil es hört sich schön an und das sieht schön aus. Und eine meiner Lieblingsszenen ist wirklich, da gibt's auch so eine random Lagerfeuersituation, natürlich auch mit hawaiianischen Ketten und Bauchtanz und Hula. Und die tanzen so, dass sie den Sand auch hin und her kicken. Ich habe vergessen, wie diese Szene hat sogar einen Namen. Das heißt auch irgendwie so Sand Slicing Dance oder irgend sowas.
Slicing Sand.
Dankeschön. Das ist so iconic. Ich liebe alles daran. Also alleine für diese Szene ist das einfach der schönste Elvis-Film, den es gibt, weil es ist so unnütz. Es ist so nicht nötig für irgendwas von der Geschichte. Aber es ist so ansehnlich und so schön.
Was ich an dem Film mag, er macht ja gar keinen Hehl daraus, eben so kitschig und klischeebehaftet zu
sein.
Total. Auch wenn man das Cover, das ist übrigens der Film, den es in 4K gibt, den ich mir dann so reingezogen habe. Boah, das sieht alles farblich so geil aus, ja.
Und auf dem Cover ist er so auf in Badehose auf dem Surfbrett, ne?
Genau, ich glaube, er hat sogar eine, ich müsste nur mal kurz recherchieren. Aber man weiß schon anhand des Covers und gleich am Anfang des Films, dass der eben klischeebehaftet sein
wird. Du weißt gleich, in welche Richtung es geht.
Genau, und ja, deswegen kann mir niemand erzählen, dass der den Film dann scheiße fand, weil man weiß ja sofort,
Bruder,
woran man ist.
Doch,
genau,
du dich einlässt.
Mach entweder aus oder guck zu Ende und sei froh.
Ja, das stimmt.
Und das mochte ich halt auch. Ja, ich war irgendwie in der Stimmung. Ich habe den auch deutlich vorher gesehen, vor dieser Aufnahme heute, weil ich einfach Bock hatte. Und ja, das macht einfach Laune. Der Film macht Laune. Der ist toll. Ich mag den.
Wie hast du es empfunden, Dennis?
War richtige Pizza.
Ja, nee, ist spannend, denn ich wusste ja nicht so wirklich, was mich erwartet. Aber wer sich mal so ein bisschen mit Rockabilly-Kram beschäftigt hat in seinem Leben irgendwann, und diese Phase gab es auch mal, der weiß ja, dass bei Rockabilly auch durchaus Hawaii-Hemden und diese Ketten irgendwie eine Rolle spielen. Ich wusste aber nie, warum. Jetzt schon.
Ja.
Und auf eine ganz merkwürdige Art und Weise hat mich dieser Film gut abgeholt. Ich wusste irgendwie, du siehst das Cover und der Film geht los und du weißt, was passiert. Also du weißt, worauf du dich einlässt, so irgendwie. Und das hat mir Freude bereitet.
Ja, guck, wie wholesome ist es, ne? Selbst heutzutage noch. Alles ist super langsam. Es passiert quasi nichts. Aber los geht's.
Ich war schon so bei dem ersten Song, ich weiß gar nicht, ob es der erste ist, aber den im Auto halt singt mit hier Almost Always True, heißt der, glaube ich, oder so, ne? Fand ich voll geil, den Song. Auch so von der ganzen Idee her irgendwie. Auch wenn so Fremdgehen nicht so mein Thema ist, aber das fand ich trotzdem einen witzigen Song. Und der zieht sich einfach irgendwie so durch und der geht auch irgendwie mit dieser Kultur so geil um, dass ich das so schön finde irgendwie. Und ich bin überhaupt kein Fan von kitschigen Filmen, aber irgendwas hat er so, weiß ich auch nicht warum. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber irgendwas hat er einfach. Du guckst dir diesen Film an und hast danach so, ja, ist schön.
Ja. Und stell dir vor, irgendwem ging das genau so und die Person hat sich dann Lilo und Stitch ausgedacht.
Das ist wahrscheinlich genau so passiert.
Ja.
Das finde ich irgendwie schon wieder geil.
Weil was wirklich so ist, ich war mal auf Kauai und da gibt es einen Strand, bei dem das auch, wo, also so original drehortmäßig, und da sind wirklich Schlangen von Menschen, also da ist es so ähnlich wie bei den UreinwohnerInnen wahrscheinlich. Das wird auf Hawaii auch noch so zelebriert, dass Elvis war hier.
Ja, cool.
So, das ist so deren Ding auch irgendwie. Ja. Die wahrscheinlich gab es da damals dann auch so einen Tourismusboom nochmal mehr oder so. Also ich meine, Amis machen ja eh oft Urlaub dort, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann auch wirklich so ein schließender Kreis irgendwann gewesen war mit Lilo und Stitch. Voll schön. IMDb hat auch 6,1 Punkte in der Bewertung. Ein Metascore von 58. Auf Letterboxd bin ich sauer. 2,9. Entschuldigung, ihr eingebildeten Pissnelken, ihr denkt wohl alle, ihr seid was Besseres? Bin sauer. Nee, ist ja okay, aber hä?
Lauft Nora lieber nicht über den Weg.
Nein, Mann. Ich habe spitze Ellbogen und Bizeps eisenhart.
Genau, ihr bringt blaue Augen nach Hause.
Ja, meine eigenen Punkte natürlich 10. Lol, ist ja klar. Ist ja klar. Und jetzt ihr.
So, jetzt bin ich gespannt.
Ja, hau raus.
Nee, mach du mal erst.
Ich bin bei 7,5 gelandet.
Frech. Kannst du schon wieder drücken?
Nein.
Siebeneinhalb sind sehr gute Punkte.
Entschuldigung, warum nur 7,5? Hallo, Elvis in Badehose.
Du redest mit Männern.
Ja, Elvis in Badehose.
Mit heterosexuellen Männern.
Ja, Elvis in Badehose.
Wir sagen einfach, das ist der Neid, den wir abziehen.
Ach ja, so, richtig, daher weht der richtig, Wind. Absolut. Okay. Neid in so vielerlei Hinsicht. Mhm. Nicht so singen zu können, nicht so auszusehen, auch dann auf Hawaii nicht so auszusehen. Mhm. Und das Cover ist übrigens eher mit Ukulele. Und im Hintergrund sieht man die drei Mädels, die Touristinnen.
Ah, ja.
Und dann ist aber so gezeichnet. Man sieht halt ja, Hawaii einfach so gemalt, sehr spartanisch. Aber irgendwie wirkt es halt, das passt zum Film. Ja, das wirkt gut.
Ja, absolute Überraschung für mich. Ich hätte gedacht, das ist so ein Ding, das gucke ich mir an und hasse alles daran.
Oh, wie schön aber, dass der sozusagen dich überraschen konnte. Das mag ich total.
Ja, die haben mich eigentlich beide überrascht. Ich hätte erwartet, dass Flaming Star mein Favorit daraus auch wird. Deswegen habe ich den auch ausgewählt und am Ende stinkt der halt irgendwie ab gegen die anderen. Naja, umso wie schöner.
Cool. Ja.
Ja, Hammer. Ich habe noch was. Du hast vorhin den Begriff Drama in den Mund genommen, Nora. Ich muss dann irgendwie recherchieren, ja, weil dann auch die Filmografie irgendwie von dieser Jenny Maxwell abgestorben ist, die eben diese Jungsche spielt, die ihn so
die
krass.
Ellie oder wie?
Ja,
die heißt?
Genau, Ellie. Ellie. Die wurde leider 1981, die war da gerade mal 39 Jahre, Opfer eines missglückten Raubüberfalls und ist damals nämlich in der Lobby von dem Haus, wo ihr Apartment war, nämlich erschossen worden.
Ach was.
Mhm. Sorry, ich muss
das ist ja wirklich
diese
ein
Info
Drama.
Dann nochmal streuen.
Ja. Crazy.
Ja, also unser Podcast geht auf und ab, hat Höhen und Tiefen, Dramen und mal, ich versuche hier gerade irgendwie die Brücke zu unserer Top 3 zu machen. Wir haben eine Top 3 mitgebracht.
Das ist eine gute Brücke.
Und was liegt da näher? Ja, was liegt da näher, als einfach unsere Top 3 Lieblings-Elvis-Songs aller Zeiten mitzubringen? Und ey, ich bin so wahnsinnig gespannt, wie das bei euch aussieht.
Okay, wir bleiben aber in der Reihenfolge, dann fängst du wieder an.
Ich kann gerne anfangen, ja klar. Ja, ich hab viel mitgebracht. Einer ist im Petto, das haben wir ab und zu, nehmen wir uns die Freiheit, wenn jemand anderes einen Song droppt, ja, und man aber trotzdem noch unbedingt möchte, dass eben Alternative mitbenannt wird, dass die dann reinkommt. Aber ich mach mal das jetzt anhand meiner realistischen. Ich mag einfach den Song Mystery Train sehr. Ja, sehr zu früh Frühzeit seiner Karriere, 1953 ist der veröffentlicht worden. Der hat für mich so ein bisschen auch was Mystisches, wird jetzt übertrieben. Ja, aber es ist nicht so ein typischer Elvis-Song und deswegen mag ich den auch
das
sehr.
Stimmt, ja. Der fällt richtig raus.
Mhm.
Machen wir abwechselnd oder machst du alle drei?
Nee, wir machen abwechselnd. Ich habe jetzt schon so zu Dennis rüber geguckt.
Cool.
Der
okay.
macht.
Okay. Weiter.
Ja, bei mir auf der 3 ist einer, der es eben genau auf diese Auto-CD damals geschafft hat, der da sehr präsent drauf war. Und das ist Maurice the Name, His Latest Flame.
Mhm.
Den habe ich mir gestern nochmal angehört und der hat immer noch diesen Vibe, den kriege ich immer noch rein, wenn ich den höre. Ich kriege sofort so Bock auf Sonnenaufgänge im Sommer irgendwie. Und irgendwie so pseudo-deep zu labern und eine gute Zeit zu haben. Und ja, nach wie vor geiles Ding.
Mhm. Gutes Tempo auch. Wahrscheinlich ist der auch gut geeignet zum Joggen oder so, kann ich mir vorstellen.
Ich habe da ja auch sogar richtig Bock, immer zu tanzen, wenn der Song anläuft. Ja, ich mag den auch.
Cute. Ich will gar nicht sagen, welche, also ich habe keine Wertung. Ich habe die alle drei gleich lieb. Und fange einfach, ich mach's einfach chronologisch. hier, dann bin ich doch bei 1960 und sage, it's now or never, inspiriert von O Sole Mio.
Cool.
Und hat er angeblich auch irgendwo in Deutschland, als er stationiert war, gehört und dann gedacht, da mache ich was draus, beziehungsweise hat irgendeinem Schreiberling gesagt, er soll was machen und ich singe das. So. Weil das ist auch irgendwie irgend so ein random Zitat von ihm gewesen, dass ein Lied erst ein Lied ist, wenn es gesungen ist. Mhm. Ach so? Wirklich? Vorher ist es kein Lied, weil es nicht gesungen wurde? Alles klar, danke, Elvis. Es ist so schön einfach. Entschuldigung.
Also alles gut. Genau für sowas ist der Podcast ja da. Ja, ich hatte ursprünglich auf meiner 2 Marie's the Name, His Latest Flame, ja, weil ich den auch einfach liebe. Ganz ursprünglich hatte ich aber was anderes auf der 2 und jetzt kann ich den eben benennen. Ich liebe wirklich Lilo und Stitch. Ne, wie ich schon vorhin meinte, dieser Film hat mir Elvis einfach so viel näher gebracht, obwohl der ja nur indirekt eine Rolle spielt und seine Songs. Und ich mag einfach sehr Suspicious Minds aus dem Jahre 1969 und nehme den dafür auf meine 2 rauf.
Mhm, schön.
Sehr schön. Ja, ich habe meine Top 3 auf so persönlichen Erlebnissen und Verbundenheit damit gegründet. Auf der 2 ist ein Song, den habe ich als Kind gehört in dem Film Blues Brothers ganz am Ende und dachte, der wäre von den Blues Brothers. Ist er ja aber gar nicht. Und irgendwann habe ich dann kurze Zeit später rausgefunden, Mensch, den gibt es ja auch von Elvis, nämlich Jailhouse Rock. Und weil das so schön getanzt ist von ihm, wie er das in dem Film auch eben so tut, wollte ich das dann als kleiner, keine Ahnung wie alt ich war, 6 bis 9 Jahre alter Bengel, mit blondem Pottschnitt, wollte ich das unbedingt immer nachtanzen und bin dann dazu durchs Haus getanzt oder so. Naja, und deswegen muss Jailhouse Rock einfach da drauf. Auch wenn es ein sehr bekannter, klischeebeladener Song ist, wenn jemand Top 3 sagt, wäre da wahrscheinlich dabei, aber einfach wegen dieser persönlichen Verbindung dazu.
Cool. Schön. Ich habe mich jetzt doch wieder gegen meine Chronologie entschieden. Weil wenn ich jetzt zwischen den beiden mich entscheiden muss, will ich den anderen, der eigentlich chronologisch kommen würde, doch eher auf der 1 haben. Ich sage How Great Thou Art von 1974. Und das ist tatsächlich die einzige Live-Performance, für die er einen Grammy bekommen hat. Und das ist wirklich, also ich bin nah am Wasser gebaut, ich weiß. Aber wenn ich nur so on the verge of, ich muss gleich flennen bin, Junge, der singt so unglaublich krass und ich glaube, es gibt keinen Song, in dem er so doll seine komplette Vocal Range darstellen kann, gerade in den Live-Versionen. Es gibt natürlich so krass perfekte Studio-Versionen, aber die Live-Version von How Great Thou Art zerreißt mich. Das ist so stark, wie er das singt, cool. Weil es halt auch diesen Gospel
ja.
Background hat. Und wie wir ja alle wissen, war ja Elvis sehr, sehr gläubig.
Ja.
Und deswegen hat er da, ich glaube, auch einfach alles reingeworfen, was er hat. Und diese Performance killt mich wirklich jedes Mal.
Ich finde das sowieso so geil, wie facettenreich der ja da insgesamt war. Der hat so geile Balladen oder Gospel-Songs oder was auch immer gesungen. Die feiere ich total. Ich bevorzuge halt immer dann was anderes, was Schnelleres. Mhm. Ja. Deswegen habe ich auf meiner Top 1 wirklich mit Abstand. Ich habe Lilo und Stitch gesehen und den Song rauf und runter gehört und habe mir auch dann, ich bin ganz schlecht im Texte kennen und können. Ja. Gibt ein paar Lieder, die habe ich so oft mitgesungen oder mitgerappt. Ice Ice Baby von Vanilla Ice ist vielleicht eins davon. Ich lasse es mal vage. Eventuell, man weiß es nicht genau. Ja. Aber ich habe auch, ich muss jedes Mal mitsingen und auch da mich zusammenreißen, nicht alleine irgendwie jetzt rumzusteppen, rumzutanzen. You're the Devil in Disguise aus dem Jahre 63, Alter. Also wenn es eine Top, keine Ahnung, irgendwas gibt, der ist auf jeden Fall da mit drin. Ich liebe den Song. Gleich von der ersten Millisekunde bis zum Ende.
Stark.
Ja, dann habe ich jetzt einen Song, da muss ich nicht lachen oder freue mich, denn das ist ein Song, bei dem könnte ich jedes Mal weinen, wenn ich wollte, weil er mich daran erinnert, wie ich nicht sein sollte. Und das ist Always on My Mind. Oh. Denn wenn ich mir den Text genauer anhöre, dann weiß ich, was ich nicht sein will für meine Partnerin oder was ich ihr für kein Gefühl geben möchte. So, also das soll sie niemals fühlen müssen und deswegen macht mich dieser Song jedes Mal, bringt er mich an den Rande des Nervenzusammenbruchs, weil er einfach perfekt geschrieben ist.
Was für eine schöne Liebeserklärung auch an deine Frau. Oh.
Ja.
Süß.
Ja, bei meiner Frau habe ich es nicht geschafft, das zu beachten, aber das möchte ich jetzt schaffen, bei der Freundin.
Okay. Entschuldigung, dass ich es falsch einkategorisiert habe.
Ja, alles gut.
auf meiner Eins ist ein Song, der auch eigentlich von wem anders ist, natürlich, Überraschung. Und es ist Bridge Over Troubled Water. Mhm. Habe ich sogar tätowiert hier an der Seite. I will lay me down like a bridge over troubled water. Wenn ich mich hinlege, liege ich quasi wie eine Brücke. Deswegen ist es hier so an der Seite am Rippenbogen. Und weil ihr natürlich alle wisst, dass der in Wirklichkeit von Simon & Garfunkel ist, den hat Elvis in seiner Vegas Residency performt. Und Paul Simon höchstpersönlich soll gesagt haben, gut, danke, ich mach den nicht mehr. Danke, tschüssi, das ist jetzt hier, den kann ich sein lassen. Ab hier bin ich raus. Also da ist auch so viel, gerade in der Live-Version, so viel Herzschmerz und so viel Pathos und gefühlt alles Leid, das er selbst erfahren und jemals gesehen hat, legt er in dem Moment in seine Stimme und es ist unfassbar. Ich habe damals nach, ich glaube, 8 Jahren oder so irgendwann aufgehört, eine Sendung im Radio zu moderieren und habe mich mit dem Song damals von den Hörerinnen verabschiedet sogar.
Klasse.
So nach dem Motto, Freunde, ich bin trotzdem da richtig auf schleimig und kitschig, aber der bedeutet so ganz viel für ganz viele Lebenssituationen, weil der Inhalt ist auch so eigentlich ja menschlich, zwischenmenschlich wichtig. Der bewegt mich auch jedes Mal, wenn ich ihn höre. Und es gibt wirklich Situationen, weil du das auch gerade sagtest, Dennis, dass der da weinen musst, wenn du willst. Es gibt Situationen, da skippe ich den in der Playlist und sag so, nein!
Ja.
Heute kann ich nicht. Heute nicht. Ja. Erst morgen wieder vielleicht. So schlimm.
Sehr cool. Sehr cool. Ja, sehr schön. Nora, es war mir wirklich eine Ehre, dich hier bei dem Thema dabei zu haben.
Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Und ich meine, natürlich ist es immer was, fragt man während der Aufnahme, hast du denn Bock, dann auch theoretisch bei einer zweiten dabei zu sein? Natürlich, ich kenne dich ja so lange, natürlich bist du da so freundlich und souverän zu sagen, ja.
Natürlich.
Ja, natürlich werden, lasst euch einfach überraschen, falls es mal da, ja, lasst es einfach auf euch zukommen. Vielleicht kommt es da dazu. Mich würde es total freuen. Ich hatte echt viel Spaß bei der Aufnahme.
Vielleicht bin ich dann auch ein bisschen besser vorbereitet mit noch mehr Infos über die Darstellenden.
Alter, war perfekt.
Ich bringe dann nur für dich die Oscar-Nominierungen der anderen Co-Darsteller mit.
Sehr von schön. Und allen. Nichts anderes. Ja, genau. Ich habe einen Ausdruck aus IMDb mitgebracht.
Und dann so eine Papyrus-Rolle, die ich so ausschütte.
Ja. Nee, die zweite Make-up-Artist, die war dreimal nominiert für folgende Filme.
Ja, ich hatte wirklich ja so eine Macke. Ich habe ja dann einen Losfilm für die Banausen mal an den Start gebracht. Oh, dessen Namen habe ich schon wieder verdrängt. Irgendwas mit Not There, bla. Oh, Dennis, kriegst du noch zusammen diesen komischen Christian-Western-Besiedlungsmäßig USA, den sie dann rausgenommen haben, der ursprünglich mal für bester Song, glaube ich, nominiert war und dann wurde das aber rückgängig gemacht.
Was?
Ja, ja, es gab ein paar solcher Fälle in der Oscar-Historie.
Na sag mal.
Ja.
Boah, der war aber richtig, richtig krass scheiße, glaube ich.
Ultra scheiße.
Rausgenommen wegen Scheißigkeit.
Ja. Ja. Also aber der war richtig grausam, der Film. Ja. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen.
Mhm.
Ich dann auch irgendwann Jahre später, als man dann einfach rankam, ja, und zu Recht, zum Glück wurde der rausgenommen, es wäre ein bisschen peinlich gewesen.
Okay.
Aber so behindert bin ich halt mit meiner Oscar-Attitüde.
Behindert sagt man nicht.
Das stimmt. So, David ist so eingeschränkt, ja, dass, es tut mir leid, ich nehme mir das manchmal raus, weil ich dann immer das legitimiere, nämlich sage, ich habe ja 3,5 Jahre im Behindertenwohnheim gearbeitet und weiß, wie die da ticken. Und für die war halt immer behindert blöd, wenn man die halt nicht so genommen hat, wie sie eigentlich sind. Und ja, anstarren war immer ganz schlimm. Mhm. Ja, und da schwebte mir immer Christoph Schlingensief vor, der ja eine Reihe gehabt hatte mit eingeschränkten Menschen. Und die er dann auch einfach so mit denen Witze gemacht hat, so wie die halt eine Einschränkung haben. Ja, dann mit einer kontergangeschädigten Frau, die hat er in eine Apotheke geschickt, mit versteckter Kamera, und die hat dann natürlich Kontergan bestellt, natürlich. So, ja, um den Apotheker da ein bisschen und seine Scham zu zeigen.
Ja, und ja, das ist halt wieder David
Zumor. Ja, das ist David Zumor, ja.
Das ist David Zumor, herzlich willkommen.
Ja, die Geburt bei einer Breakdance-Szene ist schon auserzählt, hat man schon gesehen. Also müssen wir Kontergan-Geschädigte in eine Apotheke schicken. Ja, ja.
Junge.
Ja, der Film hieß Alone Yet, Not Alone.
Ah, dankeschön.
Danke.
Ja. Bitte
hat
guck ihn dir nicht an.
Null nee. Punkte gekriegt, glaube
ich. Also wenn du heute mit ein paar Mehrwerten rausgehen möchtest, hier aus dieser Aufnahme, dann ist es einer, nicht hoffentlich angucken. Nicht angucken. Ganz klare Warnung.
Okay.
Zeitverschwendung.
Danke.
Ja.
Nora, was willst du gerne noch loswerden zu Elvis, was wir hier heute, was du noch nicht erzählt hast?
Er wohnt bei mir.
Ja, das haben wir schon gehört.
Nee, das habe ich schon erzählt. Nee, guckt alle Elvis und hört alle Elvis.
Mhm.
Lasst euch berieseln und lasst euch drauf ein. Der macht, wie man an Dennis wunderbar erkennen kann, mehr Spaß, als ihr glauben wollt.
Mhm. Oh ja.
Lasst euch drauf ein.
Ja, das ist ein schönes Wort. Ja, also musikalisch wussten wir schon vorher, wie Elvis da einfach genieseitig unterwegs war. Filmisch, gut, für dich geniemäßig, für uns aber durchaus respektabel und sehenswert.
Mhm.
Hat sich durch diese Aufnahme hier und die Vorbereitung, also für mich zumindest, ein schöner neuer Mikrokosmos erschlossen.
Super. Wie ist so euer Schlusswort? Sagt ihr einfach Tschüss, oder?
Ja, manchmal ja.
Manchmal laufen wir auch einfach weg.
Genau. Dennis, willst du noch was loswerden? Ich finde, ansonsten kann Nora vielleicht einfach mal Tschüss sagen und wir beenden die Aufnahme.
Nö, also ich habe nichts weiter außer ein großes Dankeschön.
Ja.
Nach den Banausen ist auch Nora unsere erste Gästin.
Ja, jetzt habe ich dir gar nicht gesagt, Nora.
Oh Dennis, mein Gott, hätte ich das gewusst, ich hätte doch Blumen mitgebracht.
Hast du ja schon,
hä?
In Form von Worten, ja. Ich habe dir nicht gesagt, wie sehr Dennis sich darüber gefreut hat, dass du bei uns heute am Start bist.
Das wusste ich nicht, dass ich die erste... Oh, das hättet ihr mir sagen müssen.
Nein.
Ich hätte doch ein Lied gesungen für euch oder Ähnliches.
Wir müssen Episode 2 zu Elvis machen.
Ja, lass machen. Auf jeden Fall. Ich bin
cool.
Am Start.
Cool.
Ja, wunderschön. Dann würde ich sagen, genießt diese Folge. Guckt euch die Filme an, freut euch auf Teil 2, bereitet euch vor. Danke an Nora, danke an Dave.
Danke.
Ich bin raus.
Danke dir. Ciao.